Ein Monat und ein Jahr neigt sich dem Ende und es ist wieder Zeit für Cinebrüder, euer neuen Lieblingspodcast. Nils, wie geht's?
Hervorragend, ich grüße dich Christoph, ich grüße alle unsere treuen Hörer und ich würde fast sagen, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir neuer Lieblingspodcast sagen, weil...
So neu ist er auch nicht mehr, ne?
Genau, würde ich jetzt...
Ja.
Was hältst du davon?
Finde ich gut. Ja, wir können uns ja dann noch einige, ja, wie sagt man, was man sich fürs neue Jahr so vornimmt.
Gute Vorsätze.
Vorsätze aufschreiben. Ihr könnt ja auch mal ein paar Vorschläge machen, was wir im neuen Jahr besser machen können. Oder schlechter. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz. Was war das für ein Jahr, oder? Wir haben diesen super tollen Podcast gestartet.
Das war sicherlich auch ein einschneidendes Erlebnis für viele unserer Hörer.
Genau, weil vorher haben sie sich ja nie mit dem Thema Kino und Filme beschäftigt und wussten nie, was sie gucken sollen und so.
Für manch einen sind wir sicherlich auch sowas wie Freunde geworden.
Ja, Brüder. Ich würde fast sogar sagen Brüder.
Ja, das stimmt. Viele, viele unserer Cinemates da draußen.
Genau. Ja, heute wollen wir auch wieder ein bisschen ganz, ganz wenig über den Kinomonat Dezember sprechen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir beide gar nicht so viel Zeit hatten, viele Filme zu sehen. Wir wollen diese Folge nutzen, da es ja auch der Jahresausklang ist, um ein bisschen über unsere Tops und Flops 2018 zu sprechen. Wir haben jeweils eine Top-5-Liste erstellt und beziehungsweise Flop 5. Sagt man das so?
Ich, ab jetzt schon.
Ja.
Und ab jetzt wird das auch eine Tradition bei uns.
Ja, absolut. Genau, damit werden wir uns dann ja die Hauptsendezeit beschäftigen. Aber jetzt erstmal, Nils, was hast du im Dezember so geguckt?
Einiges. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, wir hatten nicht viel Zeit zum ins Kino gehen und deswegen habe ich manches bei Netflix geguckt, einiges bei Amazon Prime. Und da bin ich auf eine Serie aufmerksam geworden, auf die, ich weiß, wir sind die Cinebrüder, ich habe das Gefühl, die wird ein bisschen unterbewertet. Aber zuerst möchte ich über einen Klassiker sprechen, den ich letzten Sonntag in einem Anflug von Adventsgefühlen geschaut habe. Meine Freundin und ich saßen zusammen und wir haben Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York geguckt. Einfach so ein, weil das ja auch ein Weihnachtsfilm ist im weitesten Sinne. Und ja, Christoph, da frage ich dich zuerst. Wie findest du Kevin allein zu Hause?
Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als mir Kevin allein in New York begegnet ist, war, als Trump gewählt wurde und dann dieser Schnitt rauskam auf YouTube mit Down the Hall und Grab Him by the Pussy.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich sehr gelacht habe bei dieser Szene. Einfach nur, weil ich mir vorgestellt habe, dass er das sagt.
Also ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, dass das gar nicht im Film so drin ist.
Also man erwartet es auch, es wirkt ganz komisch, dass es nicht drin ist.
Ja.
Wie dem auch sei, Kevin allein zu Hause, ich denke, die allermeisten bis jeder mal in seiner Kindheit geguckt. Und kurz zu den Eckdaten, der ist tatsächlich schon von 1990, ich finde, er wirkt ein bisschen älter, wenn man ihn schaut. Regie geführt hat Chris Columbus, den man vor allen Dingen als Regisseur oder mit unserer Generation und unserer, ich weiß nicht, wie alt ihr so seid, vor allen Dingen als Regisseur der ersten beiden Harry Potter Filme bekannt ist, also ein etablierter Kinder- und Jugend Filmregisseur. Und er hat mit Kevin allein zu Hause einen ganz, ganz tollen Weihnachtsfilm geschaffen, der also die Wünsche und Ängste und auch sicherlich die Gefühlswelt von Kindern in einer großen Familie sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe selber keine große, oder ich bin ja Einzelkind, aber ich habe eine große Familie von meinen Verwandten her und man kennt da schon das Gefühl, dass man dieses Untergehens, das ist eben in so einer Masse und ich finde, das wird sehr schön eingefangen. Die ganze Story geht natürlich, bekanntermaßen muss ich eigentlich nicht viel zu sagen, um einen Jungen, der sich im Trubel der Weihnachtszeit wünscht, dass seine Eltern verschwinden und sie vergessen ihn dann, als sie nach Frankreich in den Urlaub fahren. Und nun ja, es geht darum, er beschützt sein Haus vor einer Einbrecherbande, die in seiner Nachbarschaft ihr Unwesen treiben. Weil alle anderen im Weihnachtsurlaub sind. Und wie gesagt, er beschützt sein Haus, er versöhnt sich mit seiner Familie. Ganz toller Weihnachtsfilm. Mir ist dabei erstens jetzt aufgefallen, als Kind ist mir das gar nicht so, aber das sind ja mega die Bonzen. Also ja. Das sind ja richtig reiche Leute, das ist mir nie so aufgefallen. Ich dachte immer, das wären so Otto-Normal-Amerikaner, aber das ist ja einfach ein Schloss, was die da haben. Dann fahren die mit 50 Mann nach Frankreich in Urlaub. die beiden fliegen erste Klasse, so richtig posch.
Ja.
Das fand ich total witzig.
Ich habe heute noch mal auf dem Weg hierhin so ein YouTube-Video gesehen, irgendwie Batman in Iconic Scenes oder sowas. Und da hat irgendjemand immer den Kopf von Batman, beziehungsweise er hat sich eine Batman-Maske aufgesetzt und dann immer seinen Kopf auf halt die Schauspieler gesetzt. Und da war nämlich auch die Szene, wo Kevin, kurz bevor die Familie abreisen wollte, irgendwie böse zu seiner Familie war und dann auf dem Dachboden bleiben musste oder so. Und dann vergessen die den da.
Ja, genau, ich vergesse ihn einfach. Ja.
Und da sagt ja die Mutter dann so, ja, ich hoffe, du bereust das oder so, was du jetzt zu mir gesagt hast. Da ist mir nochmal klar geworden, so, dass das doch eigentlich schon, eigentlich ist das so ein schäbiger Disney-Film, so, der so eine ganz, ganz schiesige Message drüber bringen will, so wie wichtig Familie ist und so.
Total, und er geht ja voll an der Lebensrealität von ganz vielen Menschen vorbei, ne? Ja. Aber so, klar, weil das ist, entwickelt sich auch, weil die alle von so einem Airport-Shuttle abgeholt werden, ja, und dann erzählen sie das und denkst so, ja klar, so läuft Weihnachtsurlaub.
Genau.
Aber ist ja egal, es ist trotzdem dieses Abenteuer, was sie erleben, dieser Kampf der Mutter, um eben nach Hause zu kommen. Ich dachte, oh, wie schwer kann es sein, von Frankreich nach New York zu kommen, oder nach Chicago ist es, glaube ich, zu kommen. Aber gut, in den 90ern war das ja, vielleicht ja, noch nicht genau. So. Ist ja egal, jedenfalls, der Film hat mir richtig gut gefallen. Es macht total Spaß zu sehen, wie Kevin sich allein zurechtfindet und gerade als Kind fand ich das auch voll cool am Anfang. Ich hätte auch gerne mal das alles so für mich alleine gehabt und nicht in so einem langweiligen Haus wie bei uns, sondern in so einem richtig geilen amerikanischen Haus. Ist richtig cool. Auch diese Fallen sind, die er den Einbrechern dann stellt. Die Einbrecher finden heraus, Kevin ist allein zu Hause und wollen dann bei ihm einbrechen und er stellt so Fallen auf. Das fand ich als Kind super cool. Also ich habe mir das total gewünscht. Ich habe mir dann auch vorgestellt, wie ich selber unser Haus so verbarrikadiere. Und da komme ich zu meiner Frage. Erinnerst du dich an die Szene, wo der Einbrecher auf diesen Nagel tritt?
Nicht wirklich.
Was?
Ja, komm mir jetzt erstmal nicht bekannt vor, ne.
Okay, jedenfalls, normalerweise sind es alles so leichte Fallen, mal ein Spielzeugauto, wo man drauf ausrutscht oder sowas. Aber es gibt eine richtig schlimme Szene, wo er eben so einen Nagel durch so eine Stufe stellt und der Einbrecher spricht da voll drauf. Und ich dachte so, boah, das ist echt eine harte Szene. Und, das bringt mich zum Teil 2 der Reihe, nämlich Kevin alleine in New York, der unter konstruiertesten Umständen Kevin wieder alleine in eine Situation bringt. Diesmal in eine ganz weirde Situation, dass da ein Haus ist, wo ich auch wieder dachte, boah, so ein Townhouse in New York, mitten auf Manhattan, das muss Millionen kosten. Also das ist so ganz, verstehst du, was ich meine? Das
ja.
Ist also, es wird so geteilt, als wäre es eine ganz normale Familie, aber die Umstände sind echt weird. Und da muss ich sagen, dass mir der zweite Teil überhaupt nicht gefallen hat, weil er wiederholt nur alle ikonischen Szenen vom ersten Teil. Ich erinnere da an die Supermarkt-Szene, wo die Kassiererin Kevin dann fragt, ob er alleine da ist. Wo ich dachte so, ist es wirklich so verrückt, dass ein 8-Jähriger mal einkaufen geht? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mit 8 schon mal irgendwas eingekauft. Aber dann sagt er ja so, Ma'am, ich bin 8 Jahre alt, ich gehe doch nicht alleine einkaufen. Das geht doch gar nicht. Und genau diese Szene wird wiederholt. Es gibt wieder den alten Mann und diesmal ist es eine alte Frau. Es ist also ein billiger Abklatsch. Und was ich am schlimmsten finde, ist, dass die Fallen er stellt dann wieder den Einbrechern so Fallen, um ihnen das Handwerk zu legen. Und die sind extrem brutal plötzlich. Also er schießt denen mit einer Nagelpistole in den Hintern, ins Gesicht, glaube ich sogar. Er lässt Hydranten auf sie fallen, bewirft ihn mehrmals einen Menschen mit Backstein aus dem 5. Stock. Wir sind uns einig, da sterben Menschen von.
Ja, klar. Das ist, das ist alles sehr konstruiert.
Ich saß davor und dachte so, boah, das kann kein Film, Kinderfilm sein. Und ich habe mir da wirklich vorgenommen, den werde ich nicht meinen Kindern zeigen. Wenn ich mal Kinder habe.
Inshallah.
Also inshallah werde ich Kinder haben, aber inshallah werde ich ihnen dann zeigen.
Genau.
So. Ich würde jetzt vorschlagen, du sagst jetzt, was du vielleicht so gesehen hast. Und dann möchte ich nur kurz sowas wie leider haben wir es nicht geschafft, aber freue ich mich drauf machen.
Ja, können wir gerne machen, ja. Ich wollte eigentlich, ich habe auch also mehrere Filme dann mal so abends und nach der Arbeit oder so mal so angeschmissen, aber es waren jetzt alles keine Kinofilme.
Nee, ich meine jetzt auch Filme mit
Kindern,
nicht wie du sonst so.
Ach so. Ja, nee, also nicht die, die ich sonst auf der Arbeit anmache.
Genau.
Ne? Ja. Aber die haben manchmal auch Handlung.
Manch einer braucht das.
Ja, ich meine, warum liegt da denn überhaupt Stroh?
Es ist eine existenzielle Frage.
Ich möchte aber auf jeden Fall die Lanze brechen und auf jeden Fall hier einmal ein bisschen so die Werbetrommel rühren für einen Film.
Das hast du doch jetzt mit Absicht gemacht.
Die Werbetrommel rühren für einen Film. Der ist wirklich hervorragend. Er heißt Schneeflöckchen. Ist, glaube ich, schon 2017 produziert worden. Ist eine deutsche Produktion. Und jetzt hier interessant für dich. Es spielt dort jemand mit, der kommt aus Melle.
Karim Köster.
Nein, es ist nicht Karim Köster. Es ist ein Iraner.
Nein.
Ja, doch. Und zwar, also ist er mit 2 Jahren oder so aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Und es steht auf seiner Wikipedia-Seite zumindest, dass er seine Jugend in Melle verbracht hat. Und dann mit seiner Familie nach Deutschland, nach Bielefeld gezogen ist. Sein Name ist Reza Broyerdi. Also alle unsere Meller-Zuhörer da draußen, vielleicht kennt ihr ihn. Ja. Er ist aber 81 geboren, also. Und er ist 2006 nach Berlin gezogen. Also.
I.
Ja.
Mega unsympathisch.
Egal, auf jeden Fall fand ich das echt cool irgendwie, dass jemand aus unserer Heimatstadt da mitspielt.
Das stimmt.
Es geht, nur mal, also ganz kurz, es geht um eine nicht allzu ferne Zukunft, in der das öffentliche Leben erst zusammengebrochen ist. Also es wird so ein bisschen erklärt und man kann sich das, glaube ich, auch so ein bisschen erklären, wie es ist so eine Art Mogadischu oder Kabul, also es spielt in Berlin. Und also der Staat ist eigentlich zusammengebrochen, aber das Leben geht halt irgendwie weiter.
Ja, also es ist, glaube ich, keine Zukunft. So ist das jetzt schon.
Ja, also in Kabul, aber ja. Nicht in Berlin. Und jetzt ist das in Deutschland halt auch so gekommen, dass also quasi, dass man sich nicht mehr auf die Polizei verlassen kann. Und zwei Kumpels fahren durch Berlin bzw. durch Deutschland mit einer Kettensäge, die sie nach einem etwas benannt haben. Ich habe aber vergessen, nach was. Und es wird einfach immer verrückter. Also sie sind in einer Dönerbude, wo lauter Leichen liegen, die sie offensichtlich vorher erschossen haben, und streiten sich darüber, ob der Döner jetzt gut war oder nicht. Dann finden sie in einem geklauten Auto ein Drehbuch, in dem exakt gerade genau das Gleiche in einer Szene passiert ist, genau mit den Dialogen, den sie gerade auch erzählt haben. Und der eine liest das vor, zum Beispiel, oh mein Gott, hier steht, Reza sagt, oh mein Gott, hier steht. Und also dieses Drehbuch ist offensichtlich also das, was gerade passiert. Also es ist eigentlich das Drehbuch für den Film in dem Film. Und dann machen sie relativ schnell diesen Drehbuchschreiber aus. Und dann wird noch ein zweiter Handlungsstrang aufgebaut, in dem ein junges Mädchen zusammen mit ihrem, das habe ich nicht ganz verstanden, britischen Lover oder Aufpasser, keine Ahnung, nach Rache sind für ihre toten Eltern und auch quer durch Europa reist, um so Auftragskiller zu finden. Dann geht es noch um einen Typen, der so ein bisschen Hitler-mäßig versucht, dieses ganze Chaos für sich zu nutzen. Und es werden immer wieder so Monologe von ihm eingespielt. Und später, ganz am Ende, macht alles Sinn. Und dieser Film macht, also klar, der hat seine Fehler und so und er ist ein bisschen irgendwann auch vorhersehbar. Aber der macht so viel Bock, ne? Der hat richtig Spaß gemacht. Und dass das so eine deutsche Produktion ist, also hätte ich nie gedacht, dass das hier möglich ist. Hat mich richtig gefreut.
Das klingt tatsächlich sehr interessant.
Ja, und der ist auch, also hat eine ordentliche Brutalität drin, hat Komik drin an den richtigen Stellen. Die Schauspielleistungen sind solide. Also macht wirklich Spaß. Der Film heißt Schneeflöckchen. Es gibt den Filmverleih, vielleicht wenn du gleich wieder ein bisschen redest, kann ich den mal raussuchen, weil es ist eine ganz coole Sache. Das ist so ein Verleih, du kannst dort einmal nachchecken, ob deren Filme in deiner Nähe im Kino laufen. Wenn nicht, kannst du einfach dich dafür anmelden, dass der Film in deiner Nähe laufen soll. Da musst du einfach Unterschriften sammeln und dein Kino halt anschreiben, oder ich glaube, das macht der Verleih. Und wenn du genug Leute zusammenkriegst, bringt dieser Film quasi, dieser Verleih dein Wunschfilm in das Kino da in der Nähe.
Ach krass.
Und wenn das halt nicht klappt, hast du auch keine Kosten. Ich guck das gleich mal nach.
Also wo kann man den denn jetzt schauen?
Ich habe den bei Rakuten TV. Also ich hatte vor kurzem einen DVD-Release. Mhm. Und dann sind die ja immer bei Rekuten TV, kannst du die halt leihen, so wie bei Amazon Prime, okay, für 4 Euro.
Wie kamst du denn darauf, dir den dann... Hast du einen Trailer gesehen?
Nein, der wurde schon mal besprochen in einer anderen, fast gleich berühmten Kinosendung. Kino Plus, kennt man vielleicht die einen oder anderen?
Nie gehört.
Ist so ein Nischending. Mhm. Ist nicht so groß wie unseres.
Aber wir unterstützen aber auch kleinere.
Genau, also könnt ihr mal jetzt hier, was war das letztes Mal, ein Shoutout?
Oder? Mhm, ein Shoutout.
Ja, für Kino Plus auf Rocket Beans TV.
Ja, ich weiß gar nicht, gibt es das auch immer als Podcast? Kann man sich, glaube ich, auf der App als Podcast
anhören? Ja, kann man sich auch bei Spotify als Podcast anhören.
Ach krass, bei Spotify sind wir übrigens auch, falls ihr uns gerade nicht...
Da hören sich wahrscheinlich die meisten uns gerade.
Das weißt du ja nicht.
Ja, wenn man sich die Klickzahlen anguckt, das splittet das ja auch, wie viele es bei Spotify hören. Ja, ja.
Oh, hab ich gar nicht.
Die meisten sind immer bei Spotify.
Aber gut. Ich muss einmal an alle Spotify-Hörer jetzt hier raus. Ihr seid Beste.
Spitze, ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall schon die Flöckchen. Ihr könnt euch die DVD natürlich kaufen oder die Blu-ray. Oder halt für 4 Euro das Ding bei Amazon Prime, beziehungsweise ganz safe bei Rakuten TV. Da muss man sich auch nicht anmelden, einfach eine Kreditkarte hinterlassen oder PayPal und dann kann man sich darüber mal Filme angucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Genau, das wollte ich einfach nur nochmal erwähnen.
Christoph, du hast mich richtig heiß gemacht auf den Film.
Ja, ich hoffe auch viele
voll Bock drauf.
Ja, der macht richtig Bock.
Finde ich fast schade, dass wir heute Abend was machen. Sonst hätte ich mir den nämlich angeschaut.
Ja, vielleicht mal morgen irgendwie mit dem Kater dann.
Jo, das mache ich, ey. Dann zieh ich mir den rein.
Ja, mach mal.
Mach ich mir ein Bier auf.
Okay, Filme, die wir natürlich nachholen werden, aber jetzt... wahrscheinlich bis, also Weihnachten nicht mehr schaffen.
Nee.
Willst du anfangen?
Ja. Ich freue mich sehr auf Mortal Engines. Mhm. Krieg der Städte hat er einen bescheuerten Titel auf Deutsch dazu bekommen, weil, naja, vielleicht versteht man Mortal Engines nicht. Ich habe das Hörbuch gehört, fand ich... toller Ansatz, sehr interessant. Ich finde den Trailer beeindruckend. Ich finde, das strömt diese Peter Jackson-eske Epic, die vielleicht Herr der Ringe auszeichnet, total gut wieder. Den würde ich mir wirklich, oder hätte ich mir echt gern angeguckt, hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt. Du auch, Christoph?
Auf jeden Fall. Eine Arbeitskollegin von mir hat den geguckt und... war auch sehr begeistert davon, obwohl sie selber sagte, dass sie eigentlich gar nicht so auf dieses Sci-Fi-Gedöns steht, Fantasy, aber, also sind ihre Worte natürlich, das ist kein Sci-Fi, aber sie meinte so, ja, so Sci-Fi-Fantasy macht sie nicht so. War aber trotzdem sehr begeistert und wie gesagt, ja, der Trailer wirkte echt cool und ich werde mir den auch auf jeden Fall dann zwischen den Jahren, wie man so schön sagt,
sagt man ja so, ne?
Werde ich mir den auf jeden Fall dann nochmal reinziehen. Ich spekuliere auf viele Kinogutscheine zu Weihnachten.
Oh, das ist smart, das hätte ich vielleicht auch mal sagen sollen.
Na, ich dachte das ja nie, aber
du hast ja nicht so viele Hobbys.
Die mich kennen, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Dann, ja, was heißt, also nach den Kritiken jetzt hat sich mein Bocklevel war nie so hoch, aber trotzdem werde ich mir Aquaman angucken.
Ich hab so Bock auf Aquaman.
Ja, mal schauen, ne? Also ich fand den Trailer eigentlich ziemlich kacke. Also ich fand da halt diese Szene, wo er als Junge da vor diesem Aquarium steht und dann diese Haie hinter ihm sich versammelt.
Ey, ist doch so das ist geil.
Das sieht so scheiße. Das sind doch die Haie aus Sharknado, oder nicht?
Nein, aus Findet Nemo. Ja, das stimmt, aber ich finde...
Das sieht so scheiße
aus. Oh, das wäre doch noch viel schlimmer, wenn das jetzt richtig geiles CGI wäre. Das ist doch so viel cooler. Das ist ja, so richtig...
So vielleicht richtig, muss das so ein bisschen trashig sein.
Ja, also ich finde, das ist so... Wie es gehört ja immer ein bisschen Mut dazu, so einen Quatsch ernsthaft zu verkaufen. Also es funktioniert ja immer... Es ist ja immer voll einfach, sowas mit einem Meta-Witz macht man darüber und dann ist das cool plötzlich. Ich finde es geil, dass sie das so ernsthaft durchziehen, sich lustig finden und... Oh, also wenn du Nicole Kidman dazu bringst, vor so einem Greenscreen mit einem Dreizack rumzufuchteln, da kann ja irgendwas muss ja an dem Drehbuch sein. Also ich finde, ich hab da Bock drauf. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Vielleicht, also ich hoffe mal, ich schaffe es, für den werde ich sogar, ich glaube, der ist auch IMAX, ne?
Ja.
Ja, dann werde ich dafür mal wieder den weiten Weg bis ins IMAX am Sony Center auf mich nehmen.
Ja, dann werde ich mir auf jeden Fall noch angucken, weil er wird einen Sonderschalt kriegen. Wie heißt das? So eine Sondervorstellung bei uns in Osnabrück. Maria Stewart, Königin von Schottland. Ja. Mit Margot Robbie als Queen Elizabeth, die erste.
Ja, das ist absolut professionell, was du hier tust.
Genau, da hat mich der Trailer echt abgeholt und ich muss mal gerade nachgucken, ob der Film hier für, ich meine, der wäre für einen Golden Globe nominiert.
Ich habe mir die Kategorien angeguckt, das wäre mir jetzt nicht unter, ist mir nicht untergekommen.
Aber da kommt noch so ein anderer Film mit über Queen Elizabeth, dann ist das der.
Okay, kann sein.
Nee, warte mal, da kommt der. Nee, da kommt noch so ein, da habe ich den Trailer zugesehen. Das war aber, glaube ich, wie hieß sie? Marie Antoinette.
Ah, ja, das habe ich auch gesehen. Das fand ich von der Kampagne bis jetzt sehr interessant. Also ich weiß nicht, mich holt dieses Barocke so ein bisschen ab. Ich weiß, vielleicht ist das jetzt nicht Barock. Das bringt mich dazu, vielleicht sollten wir mal eine Golden Globe-Sendung machen. Ich hätte ja richtig Lust, mit dir über die Kategorien zu reden und weißt du, wen wir da cool finden, was wir schade finden, wer es vielleicht hätte nominiert werden sollen. Wen wir
ja, meinen, ich kann dir ja schon sagen, Black Panther, das ist ja wohl die größte Frechheit, in dem für best, also bestes Drama ist das dann, glaube ich, ne? Bei dem.
Comedy-Musical, glaube ich, oder?
Nee, das ist Drama.
Sicher?
Ja, ganz sicher. Da haben sich nämlich die meisten drüber aufgeregt,
Gott, dass, das der, ist ja so albern.
Dass der für bestes Drama nominiert ist.
Ach du Scheiße. Weißt du, dass der Marsianer für Comedy Musical damals nominiert war? Oder also hat er auch gewonnen, glaube ich, ne?
Weiß ich nicht. Golden Globe habe ich verfolge schon, aber habe ich dann nie so auf dem Schirm. Genau, bester Film, Drama ist der nominiert.
Krass, das ist echt bescheuert.
Und dann noch für beste Filmmusik.
Filmmusik kann ich nicht sagen. Ich finde, ja, also ich finde es auch komisch, vor allen Dingen hat man ja mit Black Clansman, ist ja, glaube ich, auch nominiert, hat ja. Man ja schon so ein
genau, das, du hast doch schon so einen Political Correctness-Film.
Also, was soll das denn? Das ist mich gefragt, aber vielleicht holt das, ich glaube, die wollen auch ein bisschen mehr die Leute ranholen. Da sinken ja auch die Einschaltquoten.
So ein bisschen die Mainstream-Leute?
Ja, glaube ich. Bin ich mir, also.
Ja, aber das ist auch frech. Also, mein Top One-Film, den wir gleich machen, der hat das nämlich nicht gekriegt. Der hat eine lächerliche Nominierung für Best.
Ja, wir wissen alle, was du dann
nominierst. Best Score. Was natürlich okay ist, ne? Also, zu Recht, aber. Naja.
Ja, aber ihr könnt ja vielleicht mal uns mitteilen, ob ihr Bock auf sowas hättet. Und auch wenn nicht, machen wir es trotzdem. Ha!
Was habt ihr jetzt davon?
So.
Ja, wollen wir dann anfangen mit dem Hauptteil?
Ja.
Ich hab Bock.
Dann bitte, haus raus.
Flops oder Tops? Ich würde sagen, fangen wir wieder scheiße an, oder?
Nee, Sandwich, weißt du ja. Wir fangen, das ist aber kompliziert. Echt, ja. Flops erst?
Wollen wir Flops erst machen?
Ja, komm.
Weil man muss ja immer
was
Positivem beenden.
Ja, das stimmt.
Also wir haben ja gesagt, wir nehmen also immer die 5 in diese Liste, also 5 besten, beziehungsweise schlechtesten. Ich habe dann die Liste erstellt und bin nicht ganz auf 5 gekommen. Ich habe mehr auch geschrieben in beiden Listen. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich, ich habe jetzt 8 bei den Flops aufgeschrieben, dass ich die Plätze 8 bis 6 einfach mal jetzt so runterratte, ohne großartig zu kommentieren oder vielleicht nur ein kurzer Kommentar von dir.
Willst du echt? Willst du jetzt alles schon sagen?
Die Plätze 8 bis 6 und dann von 5 bis 1, dann.
Ah ja, okay,
cool. Also, auf Platz 8 habe ich Nur Gott kann mich richten, auf Platz 7 Bad Times at the El Royale und auf Platz 6 Venom.
Mhm.
Fragen, Kritik, Anregungen dazu?
Ja, also Nur Gott kann mich richten. Ich muss zugeben, dass mich diese überpathetischen Plakate ein ganz bisschen angesprochen haben. Echt theoretisch cool, hatte ich aber keine Zeit mehr anzugucken.
Ich war vom Trailer mega gehypt. Ich weiß, dass der kam ja im Januar raus, dann. Also war ich ja weg und so, dann habe ich das leider nicht mehr geschafft, den zu gucken. Und
wie, der hat keinen in Großbritannien
Start? In Großbritannien hat er leider keinen Start gehabt.
Moritz, was ist los mit dir?
Ja, und natürlich muss es bleiben, aber ist aber ein geiler Typ irgendwie. Und ich mag eigentlich auch so, seit 4 Blocks bin ich sowieso so mega gehypt auf diese ganzen Schwarzkopf-Gangster-Sachen und so aus Deutschland. Finde ich ganz cool. Aber, ach nee, der war nix.
Darf ich kurz fragen, Dogs auf Berlin, hast du schon geguckt?
Von der ersten Folge die Hälfte und das, also... Da kannst du, also da gewinnst du keinen Blumentopf mit.
Ehrlich? Ist wirklich so schlimm?
Ja.
Ich weiß so, bei mir zu Hause hängen überall Plakate davon und es ist wirklich, wirklich ein bisschen
peinlich. Wer hängt die denn bei dir zu Hause auf?
Also ich meine in den Straßen, so an den U-Bahn-Stationen.
Ja, das spielt ja auch in Berlin, ne?
Ja, aber gerade dann finde ich, glaube, die sollten lieber auf den amerikanischen Markt gehen und dann so, das so als, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Bad Times at the El Royale habe ich ja auch hier schon mal in einer Sendung gesagt, dass ich da echt nicht so von begeistert war.
Ja, und Venom haben wir auch schon damals in unserem Instagram Live ein bisschen was zu gesagt. Brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht weiter mehr zu kommentieren.
Ja, weiß nicht, ich möchte das schon mal ganz kurz drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie das so mit der Laufzeit ist, ob wir das uns leisten können. Ich mach's aber trotzdem. Also ich finde es einfach nicht gerechtfertigt. Ich habe auch überlegt, den irgendwo einzusortieren. Und es war natürlich nicht in den Top 5, und auch, aber er gehört auch nicht in die Flop 5 und er gehört auch nicht in die Flop 10, weil er hat was Gutes probiert und ich finde, man muss ihm auch für die Umstände, unter denen er zustande gekommen ist, ein bisschen Credit geben. Und deswegen war das ein solider Film. Und ich weiß nicht, ob der dieser Hate genauso gewesen wäre, wenn das jetzt in das Marvel-Universum eingebunden werden wäre. Denn rein qualitativ ist Black Panther nicht besser.
Ja.
Findest du nicht?
Nee, finde ich nicht. Aber ich möchte, lass uns da jetzt auch nicht so weiter darüber diskutieren. Wir haben wahrscheinlich viele, viele kontroverse Filme in unseren Listen,
okay,
über die wir besser diskutieren wollen, weil das ja auch das Thema ist. Wenn ich schon mal rede, dann sage ich jetzt mal meinen Platz 5.
Mal raus, raus.
Operation Overlord. Habe ich auch schon ja eher, ich glaube, das war in der Oktober-Sendung oder so, keine Ahnung, habe ich ja den auch schon mal erwähnt. Das ist also wirklich eine Rotze gewesen. Also, dass J.J. Abrams dafür seinen Namen hergibt.
Was ist J.J. Abrams?
Der den produziert.
Ach, krass.
Also Executive Producer, glaube ich.
Nee, verwechsel ich das gerade? Hat Michael Bay nicht auch so einen Film, so einen Kriegsfilm, Zweiter Weltkriegsdrama gerade in Kinos gehabt?
Nee.
Okay, dann habe ich mich da vertan. Aber das passiert mir tatsächlich, ich weiß, es sollte einem nicht, aber ich verwechsel manchmal auch J.J. Abrams und Michael Bay.
Manchmal kann man das auch.
Also, ich meine, also ich finde, J.J. Abrams ist manchmal so ein bisschen der Michael Bay der Science Fiction.
Oh, das ist ein sehr guter Vergleich.
Also, ich, ja.
Ja.
Vielleicht können wir nachher nochmal über, ich weiß es nicht, ob wir zufällig mal über Star Wars reden werden. Mhm. Da können wir ja kurz drüber sprechen dann. Und
Den habe ich vergessen. Ich habe Solo vergessen. Den wollte ich eigentlich in meine Flopliste einsortieren.
Ja, vielleicht sprechen wir da noch drüber.
Wer vielleicht, weiß. Ja. Je nachdem, ich habe das Gefühl, der kommt bei dir vor. Ich bin mal gespannt, auf welchen Platz. Ich überlege in der Zeit mal, wo ich den hätte einsortiert. Ganz kurz noch, kurzer Einschub. Der Filmverleih, von dem ich eben erzählt habe, heißt Demand Film. Kann man einfach mal eingoogeln, demandfilm.de oder so. Und da findet man alle Infos. Okay, aber jetzt, Nils, welchen Film hast du auf deiner Flop-Liste noch?
So, ja, hätte ich mir gut vorbereitet, wie ich bin, habe ich die Liste noch nicht offen. Ja, ich habe die jetzt nicht sortiert, aber ich kann es, glaube ich, einfach mal so on the fly machen. Und zwar habe ich auf Platz 5 meiner Flop-Liste The Christmas Prince 2.
Haben wir schon im Vorgespräch drüber gesprochen, ich kenne den nicht.
Also ihr müsst einfach mal eingeben, The Christmas Prince war letztes Jahr, es ist eine Netflix-Original-Produktion mit so ein, im besten Sinne so ein früher wäre das Direct-to-DVD gewesen und jetzt ist eben so Direct-to-Video-on-Demand, so Netflix-Original, schmales Budget, alles in Ordnung, ist im Prinzip die Geschichte wie ein Prinz zu verlieben, heißt ich glaube ich, die Hauptdarstellerin ist die junge Dame von iZombie, ich finde die eigentlich sehr nett, aber gut. Es geht um eine Journalistin, die durch komische Umstände sich in ein Prinzen oder in ein Königshaus eines fiktiven europäischen Landes einliebt quasi.
Wieso denke ich jetzt die ganze Zeit an Prinz aus der Munde?
Ich weiß es nicht. Das ist aber der deutlich bessere Film. Der erste Teil ist ja noch, war letztes Jahr ein echt großer Netflix-Erfolg. Also die geben ja keine Zahlen raus, aber ist wirklich einer der erfolgreichsten Weihnachts- und auch generell erfolgreichsten Netflix-Originale. Also der ist wirklich gerade in Amerika, ist der wirklich durch die Decke gegangen, hat viele Fans gefunden, war natürlich ein Klischee-Feuerwerk. Also ich weiß auch nicht, ob man da, wenn man nicht gerade Geschichte studiert hat, ein bisschen anders rangeht, aber wie dieser Umgang mit diesem Königshaus ist, ey, der kreiselt mich alles zusammen. Das ist so, wie sich eine 8-jährige Amerikanerin ein europäisches Königshaus vorstellt. Also es ist so bescheuert.
Ist ja so ein bisschen wie King Wolf.
Ja, ey, ganz ehrlich, es geht schon fast in die Richtung. Ne?
King Wolf ist nicht verkehrt.
Ja, das stimmt, aber es liegt an John Goodman.
Ja.
Die haben leider keinen John Goodman.
Oh,
aber schade. Ja, Wir wollen ja nicht über den ersten reden. Der zweite Teil heißt nämlich jetzt A Royal Wedding. Ja. Und die...
Der wurde mir vorgeschlagen.
Ja, das solltest du mal drüber nachdenken, warum.
Ja, wahrscheinlich, weil die einfach immer ihre... Die haben ja jetzt auch immer Roma so promotet.
Ja, das stimmt. Hast du den auf der... Na, ist egal. Jedenfalls, der zweite Teil ist so rotzig. Also der erste Teil war ja schon schwierig mit anzusehen, mit der ganzen Krönung. Und das war so albern. Und jetzt im zweiten Teil geht es nicht nur um eine royale Hochzeit und eine junge Frau aus New York, die scheinbar nicht in der Lage ist, sich bei einer Hochzeitsvorbereitung durchzusetzen gegen einen äußerst, ich will jetzt nicht zu rein, aber so leicht dezent rassistisch gezeichneten Inder oder Araber, der einen schwulen Hochzeitsplaner darstellt, also wirklich unter aller Sau. Dann gibt es einen Vater von ihr, der so ein Proll-Amerikaner darstellt, der so, weißt du, dieses Fish-out-of-water-Ding so ein bisschen darstellen soll, aber so völlig, so wie in so ein 80er, 90er Jahre billig so ein Fernsehfilm. Ganz, ganz schrecklich. Dazu gibt es eine Politik-Nebenstory, wo die junge Prinzessin herausfindet, mit ihren Freunden aus einem New Yorker Magazin herausfindet, dass ein fieser Lord, das, ich nenne es mal Genovien, aber vielleicht war es auch Dovien, irgendwie, so hieß das Land in eine Wirtschaftsmisere zwingt irgendwie, und sie decken mit der Kraft der Liebe diese Verschwörung auf, und am Ende liebt die Bevölkerung die wieder. Es gibt natürlich die royale Wedding, Hochzeit, das ist jetzt kein Spoiler, dieser Film ist so scheiße, dass man weglaufen möchte. Also auch wenn ihr da draußen seid und denkt, oh, ich möchte mal einen Film mit meiner Freundin gucken, da freut die sich, die steht nicht so auf Ballerei, tut das nicht, schaut nicht diesen Film, er ist schrecklich.
Das ist so einer dieser Filme, wo man dann auch so seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird und auch der limitierten Zeit.
Der verrinnenden Zeit, tatsächlich, ja. Man schaut auf die Uhr, also er ist kurz, also er ist nicht im guten Sinne kurzweilig, aber er ist schnell vorbei. Also es ist so, wie wenn man keine Achterbahn mag, aber sich nicht die Blöße geben will, das vor seinen Kumpel zu sagen, Augen zu machen, für so ein bisschen 90 Minuten.
Und ein bisschen mit der Prostata untersuchen.
Ja, steht ja manch einer mehr, manch einer weniger drauf.
Ja.
So ähnlich ist das. Es ist wie eine Prostata-Untersuchung, Freunde.
Ja, ähnlich wie eine Prostata-Untersuchung ist auch mein Platz 4, nämlich Predator Upgrade. Auch schon hier besprochen gehabt, aber wie gesagt, ich habe das sogar tatsächlich heute Morgen erst gemacht, diese Liste. Ist mir der Film dann auch mit als erstes nochmal eingefallen. Also wirklich, da ist wirklich ganz, ganz viel schief gelaufen. Was lachst du jetzt so?
Ja, ich weiß noch, wir haben darüber telefoniert, als du im Kino warst, direkt danach.
Ja. Und, es ist so eine Rotze gewesen.
Hab's mir daraufhin auch nicht angeguckt.
Nee, so braucht man auch absolut nicht. Also Shane Black, shame on you. Shane Black nenne ich ihn ab jetzt.
Komm. Das war ein High Five für alle unsere
Zuschauer. Ja, aber ein Podcast High Five, weil das muss halt ein bisschen leise sein, weil das ist
ja auch noch. Ihr seid ja alle wahrscheinlich so, habt so dicke Kopfhörer
auf. Also Predator fand ich wirklich grottig.
Dieser Shane Black, kennt man den noch von was anderem?
Der hat den ersten Iron Man gemacht.
Oha,
der ist echt ganz geil war.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und der hat in dem Original Predator mitgespielt.
Ist eigentlich auch wurscht.
Ja,
gut. Aber es ist ein interessantes Trivia tatsächlich.
Ja. Deshalb habe ich mir halt auch so gedacht, Digga, du musst doch wissen, worum es hier geht und so. Und dann, aber also da passt da einfach gar nichts. Ja, egal, lass uns da auch gar nicht groß viel Sendezeit für verschwenden. Was hast du denn noch auf deiner Flopliste?
Ich habe mit Absicht nicht ganz so hoch ist. Ich hätte eigentlich mit Christmas Prince den zum Schluss, aber der ist so unspektakulär, deshalb habe ich ihn jetzt vorgezogen.
Ja.
Aber ein Flop, der mir sehr schwer gefallen ist, weil ich den Film eigentlich gern. Also ich wollte ihn eigentlich gern haben. Und wir haben es eben angeteased, es ist Solo, A Star Wars Story. Ja. Ich bin in diesen Film gegangen voller guter Erwartungen. Ich fand nämlich überhaupt nicht, dass der Trailer blöd aussah. Ich hatte total Bock drauf. Ich fand die Bilder von die geliefert wurden, auch so die geleakt wurden. Ich finde Alden Ehrenreich, der den jungen Han Solo spielt, total gut. Ich verstehe nicht, was die Leute für ein Problem mit dem haben. Ich hatte total Bock hilf mir gerade mal, wie heißt er noch? Sein Mentor.
Woody Harrelson.
Also es passte eigentlich alles. Ich war natürlich ein bisschen abgeschreckt. Man muss wissen, dass Chris Lord und Phil Miller, die man vom Lego Movie kennt, die haben ursprünglich Regie geführt. Dann wurde das Ganze, wurden die beiden aufgrund kreativer Differenzen hat man sich getrennt. Es ist dann später rausgekommen, die wurden gefeuert von Kathleen Kennedy, der aktuellen Chefin von Lucasfilm. Man hat vieles umgedreht. Aber egal, das ist ja so ähnlich bei Rogue One auch gewesen, wo es Nachdrehs gab und sowas. Ich hatte Bock auf diesen Film. Das war ja bei dir gar nicht so, oder? Du warst ja schon vorher so ein bisschen...
Oh, ich war so... Wie wahrscheinlich viele, deshalb ist der Film ja auch so an den Kassen gefloppt. Einfach, ich hab den einfach so hingenommen. So, oh, okay, der kommt, ja.
Ach krass, also ich weiß nicht, ich war nach Rogue One, den ich ja immer noch übergeil finde. Mhm. Also es ist fast mein Lieblings-Star Wars, naja, ehrlich gesagt, das ist mein Lieblings-Star Wars-Film.
Was?
Ja.
Der ist doch wesentlich schlechter, also der ist doch nicht besser als Empire.
Doch.
Was?
Ja.
Sag mal, hast du einen Schuss nicht gehört?
Nein, ich finde nämlich, dass er der einzige Star Wars-Film ist und ich liebe Star Wars sehr. Ich finde aber jeder Film, der bis jetzt kam.
Aufweise muss ich ja noch einen Kartoffelchip essen, du.
Hat so weirde Kinderszenen. Also Empire ja noch am wenigsten. Aber ich kam zum Beispiel mit den. Mit diesen ersten Yoda-Szenen zum Beispiel und sowas. Also, nein. Also ich finde, Empire ist, kommt direkt danach, weil er eben auch so ernst ist. Ich mag dieses, viele mögen das nicht und das ist ja die gleiche Frage, warum das DC-Universe nicht so war. Ich finde, ich mag das, wenn man das ernst nimmt und ich finde, Rogue One ist der einzige Film, der ist so neben Empire, der das richtig ernst nimmt. Da gibt es keine bescheuerte lila Tänzerin in Jabba's Palast, keine Ewoks, die ich auch kacke finde. Also es gibt keinen Jar Jar Binks, der doof ist. Also es gibt diese ganzen Elemente, die für Kinder sind bei Star Wars, sind nicht in Rogue One und deswegen ist es der Beste. Das ist so wie Star Wars sein sollte. Für meine Verhältnisse. Ich bin natürlich jetzt nicht die Zielgruppe, alles in Ordnung. Und so habe ich natürlich gedacht, Solo wird obergeil. Und ja, was habe ich bekommen? Eine powerlangweilige Crime Story mit einer ganz, ganz, ganz schlechten Daenerys Targaryen. Wie heißt sie noch?
Emilia Clarke.
Ich weiß gar nicht, was mit ihr los ist. Also die hat irgendwie nix. Irgendwie, die guckt immer gleich. Wenn die grinst, guckt die immer gleich. Die hatte eine langweilige Story.
Aber die ist arschgeil.
Ich finde auch selbst, die ist echt nicht so. Die ist jetzt seit Game of Thrones auch irgendwie nicht mehr so hübsch.
Also, dass Jason Momoa da drüber ist.
Ja, da sag ich nix zu. Aber ich, also... Mir hat, das ist, war so eine richtig langweilige Crime-Sequenz, also der erste Drittel des Films, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, auch gerade diese Szene, wie diese Truppe, diese Söldnertruppe um Woody Harrelson sich findet, wie die diesen Zug überfallen, das gefällt mir noch ganz gut. Aber dann...
Ich fand diese Kriegsszene eigentlich ganz cool, wo Han Solo sich dann ja freiwillig meldet für die imperiale Armee.
Mhm. Ja, aber auch das, warum zeigen sie, also ich hätte total...
Aber das war halt so ein bisschen, also das sah eigentlich ganz cool aus, aber das sah so ein bisschen aus, als wäre es im Ersten Weltkrieg.
Ja.
Und also so finden einfach keine Raumschlachten statt, Freunde.
Überhaupt nicht. Also das fand ich auch total komisch. Und dass man, es ist halt, ich finde, da passt auch was mit der Logik nicht. Mhm. Also die haben da Sturmtruppler. Also ich verstehe ja, dass die Sturmtruppler ein bisschen Elite halten wollen in den neueren Filmen. Ist ja auch in Ordnung, aber die stehen andererseits am Flughafen da und bewachen irgendwie die Zöllner. Aber für einen richtigen Krieg haben die dann diese Erste Weltkriegsverschnitt sollten. Das fand ich total komisch. Und wenn es dann an diesen, in den Kessel, dieser Kessel, dieser berühmte Kossal oder auf Englisch Kessel Run, Kossalflug auf Deutsch, Kessel Run auf Englisch, wo es darum geht, ist ja wohl schrecklich, dieses Space Monster.
Also, ja, vor allen Dingen, also, das ist auch ein bisschen komisch, oder? Ich meine, wovon lebt das Ding denn?
Von den drei Leuten, die mal versuchen, nicht, also durch diesen Nebel zu fliegen, habe ich mich auch gefragt.
Das ist doch alles, also das ist total. Ich meine, klar, es ist Science Fiction, aber das ist doch unlogisch.
Und es ist doch auch, also ich fand es total blöd. Klar, man hatte diesen großen Weltraumwurm im Teil 1, okay. Was ist Teil 1? Also im Episode 4.
Ja.
Aber also das fand ich so blöd. Ich fand die ganze, diese Droiden-Rebellion auf Kessel. Also ich bin ja jemand, der früher immer diese ganzen Extended Universe Romane gelesen hat und da wurde Kessel richtig geil dargestellt, Also so eine Minenwelt, die keine Atmosphäre hat, wo das so mit Kraftfeldern gehalten wird, und was war es jetzt? Das hätte auch in so einer Folge Agents of S.H.I.E.L.D. spielen können, also so eine Arena, dann so bescheuerte Aufstand, ich fand das so below.
Das Ding ist, du brauchst für den Film eigentlich gar keine Star Wars Kenntnisse. Ich meine, ohne zu wissen, dass das Han Solo ist, funktioniert der Film eigentlich auch einfach als Heist Movie oder als Western.
Wäre doch auch okay gewesen. Also hätte man vielleicht für die, ich meine, der hat 400 Millionen Dollar gekostet.
Ja.
Da sieht er doch nicht nach aus.
Ja, also, und auch das Ende, wo die auf diesem komischen, mit diesen komischen was waren das, Nomaden oder so?
Ja, Enfys Nest, die dann am Ende doch Rebellen waren wieder.
Ja,
oh, genau. Eine Überraschung.
Ja, das ist irgendwie.
Also ich fand's echt nicht cool. Wie fandst du den Cameo am Ende?
Welchen meinst du?
Wollen wir das spoilern?
Achtung, Spoiler.
Darth Maul.
Ach so, ja, richtig. Ach, kannst du vergessen. Das fand ich ganz cool.
Ich nämlich auch, und das ist der Trick. Das ist so ein fieser Trick. Die haben nämlich genau gemerkt.
Das ist ja genau das gleiche, was die fantastische Tierwesen gemacht haben.
Ja, genau. Also, das ist so richtig.
Aber reden wir später
drüber. Reden wir später eventuell drüber.
Wer weiß.
Also genau, die haben nämlich gemerkt, der Film ist nicht geil. Der Film ist einfach lame. Und dann denken so, fuck, am Ende muss nochmal was richtig, richtig Gutes kommen. Und dann holen die halt Darth Maul zurück, der holt nochmal ein Lichtschwert raus und man denkt so, wow, 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 wow.
Ja.
Aber das ist ein Trick. Also, es ist einfach nur ein Trick.
Ein cheap Trick.
Und das Schlimme ist, der Regisseur hat auch noch zugegeben, dass das bei der Entwicklung der ganzen Story um Red Dawn nicht, also die haben nicht gewusst, dass am Ende, die haben einfach nur geschrieben, irgendein Cameo-Auftritt von einem berühmten Menschen aus den, oder Charakter aus den Prequels. Das heißt, es ist auch noch völlig, also völlig unerheblich. Der hätte jetzt auch Boba Fett stehen können. Ja, also mich hat der leider sehr enttäuscht. Ich find's nicht gut, dass jetzt alle Spin-Offs eingestellt wurden.
Mhm.
Ich hätte mich über einen Boba Fett-Film oder auch über einen Obi-Wan-Film
sehr gefreut. Ich will einen Obi-Wan-Film sehen, verdammt.
Ich auch, so sehr.
Ja, so, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken.
Scheiße, sorry.
Wir haben erst nicht so viele Filme durch von den Flops und wir müssen ja zu einem guten Film auch kommen. Noch, ne?
Ja.
Ich habe dann als nächstes The Nun auch drüber gesprochen. Richtig, richtig schlechter Horrorfilm. Hatte so viel Potenzial, weil eigentlich die Atmosphäre gut gepasst hat, aber huiuiui, das war einfach gar nichts. Das war so,
so nach Schema F.
Ich weiß, das mag ich selber nicht, wenn Leute das tun, aber mir fällt jetzt echt das deutsche Wort nicht ein. Das war so predictable. Vorhersehbar.
Oh, wow. Echt?
Ja. Es war so vorhersehbar. Also jeden Jumpscare konnte ich vorhersehen. Ja, einfach.
Das ist jetzt auch mal ein Film, den ich jetzt auch nochmal gesehen habe. Ich hatte den ja noch nicht gesehen, als wir letztes Mal gesprochen haben, und ich fand den auch ganz schrecklich. Ja. Also, ich bin mir gar nicht sicher, ob die noch Regisseure haben für diese ganzen Filme aus dem Conjuring-Universum. Ja. Oder ob das so, es gibt ja diese KIs, die so Bücher zusammenschreiben, wenn du denen so ein, zwei gegeben hast. Und dann schreiben die nach demselben Muster. Ja. Und es wirkt doch so.
Ja, auf jeden Fall.
Also so billig. Also ich verstehe, ich kann mir sicher vorstellen, mit 15 Jahren ist das der Film für so einen Videoabend, wenn du deine erste Freude oder die ersten Mädels dabei hast oder so.
Ich habe auch einige Sachen nicht verstanden. Da wird auf einmal so ein Subplot aufgemacht mit diesem Priester, der da rumirrt.
Wette, nächstes Jahr kommt ein Film darüber.
Bestimmt. Und dann, also,
ja.
Keine Ahnung, erlebt er halt irgendwas, aber es ist am Ende auch egal, dass er, ganz schlechter Film gewesen. Ich komme noch zu einem besseren Horrorfilm, aber später dazu mehr. Wen hast du noch drauf?
Oh ja, pardon. Ich habe dann noch drauf Jurassic Park 2.
Jurassic Park? Jurassic World.
Jurassic World 2, Entschuldigung.
Okay, ja.
Hatte ich ja auch schon, ist relativ am Anfang des Jahres Der ist tatsächlich echt ganz gut bewertet worden, so im Nachhinein. Also der ist, wenn man bei IMDb auf den besten Filmen dieses Jahres, dann ist der echt noch in den Top 30 oder sowas. Ja. Und ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich verweise da auf Folge Nummer 2, glaube ich.
2 oder 1, weiß ich nicht mehr. Kann auch eine Premiere-Folge gewesen sein.
Kann sein, weiß ich gerade nicht mehr. Die Punkte, die ich da habe, stehen immer noch so. Ich bin mittlerweile da ein bisschen mehr versöhnt, weil ich mich auf den dritten Teil freue und sowas. Aber sorry, also ich hoffe, den haben sie mit Absicht schlecht gemacht, damit der dritte wieder besser wird.
Weißt du, so sehr guter Übergang jetzt für meinen zweiten, weil ich habe den Film nicht gesehen, ich kann da nichts so sagen, aber ich glaube, ich würde deine Meinung da unterschreiben. Aber, was du gesagt hast, ne, zweiten schlechter, damit der dritte besser wird. Zweiter Platz bei mir, Fantastische Tierwesen 2.
Hui.
Ja.
Jetzt schon?
Ja.
Wir haben wir gar nicht drüber gesprochen. Was machen wir denn, wenn wir beide den haben? Weil jetzt hast du mir gerade meinen Platz 1 gemobst.
Habe ich das?
Ja.
Ja, dann das vorweggenommen. Haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Allerdings ja nicht im Dialog. Ich kann mich da wirklich nur nochmal wiederholen. Da passt fast nichts. Also das einzig Geile ist halt die Hogwarts-Szene. Und vielleicht noch mit Abstrichen, wenn Grindelwald seine Versammlung da macht. Aber da wird's auch schon wieder albern.
Da gibt's halt auch, das ist eine coole Szene, aber die ist auch, wenn man drüber nachdenkt, so behämmert.
Ja, vor allen Dingen, also dieser, das habe ich ja auch schon gesagt, dieser, und das fällt mir wieder nicht ein, der verbotene Fluch, womit man die Leute
tötet. Avada Kedavra.
Avada Kedavra. Das wird doch im Harry Potter, also im Hauptuniversum, wird das so dargestellt, oh, das darfst du nie machen und so. Und die Guten machen das ja auch nicht. Mhm. Und ist da nicht einer von diesen Zauberpolizisten und macht das einfach so und bringt da irgendeine um, nur weil die aus der Reihe tritt?
Ja, ich glaube schon, ne? Ja. Aber das ist ja ein Agent von Grindelwald.
Der es gemacht hat?
Ja, das ist gar keiner von den echten Auroren. Das ist einer von den Anhängern Grindelwalds.
Wurde das dann aufgelöst?
Nee, man sieht den halt vorher in seinem Auto, in seiner Entourage.
Ach so. Naja, okay, das heißt, es ist mir...
Also, genau, also es wird er lockt die Auroren dahin, aber er inszeniert diese Tötung einer seiner Anhänger, um die Zauberer auf seine Seite zu bekommen, so. Ne? Kennt man ja schon. Hat man schon ein, zwei Mal gehört in der Geschichte.
Ja.
Diesen Plan.
Ah, okay.
Ne?
Ah, okay, das ist mir entgangen. Aber trotzdem, passen da einige Sachen nicht. Dann werden da hunderte Nebenhandlungen auf.
Darf ich ganz kurz einmal, weil du hast gesagt, die Szene in Hogwarts ist geil. Die ist auch, also ich habe ja erwähnt, warum es bescheuert ist, weil Dumbledore eben nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet hat, aber gut, geschenkt, vielleicht hat er eine Vertretungsstunde gehalten.
Ja.
Aber auch, die haben doch die Uniformen verändert.
Ja, haben die auch.
Die sehen total komisch aus. Also, wenn man sich mal bei Elbenwald eine Harry Potter Billiguniform anguckt, so sehen die aus, aber nicht, die sehen auch nicht aus wie aus den Harry Potter Filmen. Seit wann haben die denn so Umschläge oder also so, da sind ja die Hausfarben drauf.
Ja.
Und warum haben die überhaupt alle zusammen Unterricht? Das ist doch bescheuert, das war doch sonst nicht so.
Doch, die hatten immer zusammen
Unterricht. Nee, immer nur zwei Häuser hatten zusammen Unterricht.
Achso, zwei Häuser, ja.
Ja. Und da laufen Ravenclaws rum, da laufen Hufflepuffs rum.
Ja, Gryffindors. Keine Ahnung, aber das ist ja auch 80 Jahre vorher oder so.
Oh ja, genau.
Ja, vielleicht, ich meine...
Nein, du hast ja recht, kann ja stimmen.
Hotbox
ja.
Kann ja wohl auch mal seine Strategien ändern.
Ja, und vielleicht hatten die damals, war eine harte Zeit in den 20ern, da hatten die vielleicht kein Geld für
Kunde. Guck mal, das ist doch heute so auch, heute gibt es auch Lehrermangel und da werden ja auch mal Drittklässler mit Viertklässlern zusammen unterrichtet.
Ja, das stimmt, da gab es halt nur billige Uniformen.
Genau.
Ja.
Ja, ja gut. Aber ich habe auch schon ganz viele Zusammenschnitte gesehen, so warum das auch mit dem Alter nicht passen kann und so. Aber darin störe ich mich gar nicht mal so sehr. Da wirst du dich in mehreren stören, weil du
ja ein viel größerer Fan bist. Eröffnungssequenz gefunden.
Eröffnungssequenz.
Die mit der
Kutsche. Ja, die war auch nicht so verkehrt.
Also die fanden nämlich auch gut.
Ja, aber wie gesagt, was dann aber wirklich hängen bleibt, ist einfach diese zig Nebenhandlungen, die einfach ins Nichts führen. Diese bescheuerte, ich kann mich dann nur wiederholen, diese bescheuerte Liebesgeschichte, diese Dreiecksbeziehung, die da aufgemacht wird, wo eigentlich auch nur, wie heißt sie, halt die, wie heißt sie?
Leta Lestrange.
Lestrange eigentlich nur ein Problem mit hat. Also Newt Scamander scheint das auch gar nicht zu wissen oder also gar nicht so richtig zu interessieren.
Ja, und er sagt halt nichts, aber...
Ja, und sein Bruder ist das auch irgendwie scheißegal. Und also total, also der hat doch schon Love Interest, also warum wird das da doch irgendwie so aufgezogen?
Ja, das soll dann nochmal ein Love Quadruppelengel sein. Also ich fand es total bescheuert.
Also, und ich weiß auch nicht, was dieser Film von mir will. Und dann hat er auch eine ganz merkwürdige Moral, wo auch am Anfang so erzählt wird, so, ja, wir haben im Grindelwald jetzt übrigens mal die Zunge rausgeschnitten, ne? Also, hallo?
Das habe ich auch gedacht.
Das sind doch die Guten, also...
Ja gut, aber die bringen halt auch Leute um, weil die, also da werden Leute in so einen elektrischen magischen Stuhl gesteckt, weil die magische Tierwesen reingeschmuggelt haben. Ja, also das ist so ein bisschen das Singapur von damals.
Wo eher Philippinen.
Ja, oder sowas, ne? Also das, da ist sowieso, also ich glaube der Makusa, ne? Der hat eindeutig ein Menschenrechtsproblem. Aber gut,
ja, ja.
Ne? Will ich jetzt nicht sagen. Ja, wir haben auch, ich fand auch sehr, dass diese magische Welt total... Sie wird so aufgelöst. Also ich erinnere nur, wo er seinen Zauberstab plötzlich so morphen kann, dass es ein Ohr wird.
Mhm.
Erinnerst du dich an diese Szene?
Ja.
Das ist halt immer noch Holz, ne? Also auch in der Harry Potter Welt ist das Holz. Also ich fand das so unnötig bescheuert. Also ich habe das Gefühl, andererseits meckere ich ja immer bei Filmen, wenn die nichts Neues zeigen, ne? Also das sage ich ja bei den neuen Star Wars Filmen, dass eben nicht viel Neues kommt. Aber ich fand das überhaupt nicht geil und das ist schwierig drüber zu reden, aber haben sie, das habe ich in meinem kleinen Einwurf auch schon gesagt, haben sie diese Story um den senegalesischen Zauberer, haben sie die nur eingeführt, weil sie Zoe Kravitz dafür gecastet haben und jetzt gedacht haben, scheiße, wie erkläre ich jetzt, dass sie schwarz ist? Oder haben sie die gecastet, weil sie einen senegalesischen Zauberer einführen wollten?
Keine Ahnung, gute Frage.
Das habe ich nicht gefragt. Beim Drehbuchschreiben muss ja, oder, also, war das dann so, da kam sie an den Punkt und denkt so, scheiße, wir haben ja so Kravitz dafür gecastet.
Ja.
Das passt überhaupt nicht. Die ist, also, ich meine, Bellatrix the Strange ist weiß wie die Wand.
Ja.
Also, ganz, ganz weird. Und dann, wo er sagt, ich bin Yusuf Lestrange, oder was sagt er da?
Ja, genau. Was ist das? Als ob.
Yusuf Lestrange. Also, ich meine, okay. Und dann, ich hätte ja richtig gern was, das wäre doch mal was Cooles, Neues. Zum Beispiel so Zauberer im Senegal. Das würde mich wirklich interessieren.
Ja.
Und dann nicht so...
Oh, das ist doch wahrscheinlich Voodoo dann.
Ja, das wäre doch geil. Wäre doch richtig cool. Aber da wird ja nichts gezeigt. Und nein, schrecklich langweilig. Eine letzte Frage noch, was würdest du dir jetzt, es ist ja so, dass jeder dieser Filme in anderen großen europäischen Stadt spielt. Hast du da einen Favoriten?
Ich weiß nicht, Rom wäre ganz cool.
Ich sag Budapest.
Budapest.
Weil ich möchte unbedingt, das ist ja in den Büchern so, dass das... große Duell, glaube ich, irgendwo im Baltikum stattfindet, 1945. Das ist sowieso auch noch eine Frage. Wir sind uns doch einig, dass die ganze Reihe 1945 mit dem Duell enden muss, oder?
Ja.
Das wäre... Wie überbrücken die denn? Das sind noch 20 Jahre.
Ja, aber... das sind doch nicht nur drei Filme, das sind
ja
jetzt...
Fünf, ja.
Fünf.
Aber trotzdem sind 20 Jahre echt eine lange Zeit.
Ja, mal sehen.
Also ich habe Bock, oder Wien wäre auch cool, weil ja. Irgendwie wirkte das sehr österreichisch, so die das Schloss aus der Endsequenz.
Ja.
Aber ich verstehe das auch nicht, das ist ja das Verlies, in dem Grindelwald später eingesperrt wird, wo dann, weißt du, Voldemort, Spoiler für ein uraltes, also 20 Jahre altes Buch, so alt ist es noch gar nicht, aber da geht ja Voldemort dann dahin, bringt ihn um ihn über den Elderstab zu befragen. Und was soll das denn jetzt? Haben die ihm sein Schloss dann umgebaut in ein Verlies? Oder ist das überhaupt nicht sein Schloss? Was ist das? Das ist ganz komisch. Ich weiß es nicht. Ich muss eine Sache noch sagen. Ich weiß es. Wir haben keine Zeit mehr. Ist ja wie bei Gottschalk.
Ja.
Aber ich kann einfach nicht ganz... Also es wird ja echt gesagt, also dass J.K. Rowling der Drehbuchautor ist.
Ja.
Und ich verstehe es nicht ganz.
Warum sie das macht?
Ja, warum sie es so macht. Also das... Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde, David Yates wäre reif für eine Ablösung. Er hat jetzt genug Harry Potter gemacht.
Ja. Wer auch genug Filme gemacht hat. Nein, ja, ich kann das nur unterschreiben. War echt eine riesen Enttäuschung. Ich mochte den ersten Teil eigentlich.
Ich auch. Also ich habe da auch schon viel gemeckert, aber...
Da passte einfach nichts.
Oh, und dann, wie heißt der noch, der mit dem Stein der Weisen? Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Was, wen meinst du
denn? Naja, der den Stein der Weisen erfunden hat, dieser ganz dürre alte Typ.
Ach so, du weißt ihn nicht.
Also meinst du, der auch in dem Film vorkommt?
Ja, genau.
Ach so, dieser, der da in diesem Safehouse abhängt?
Ja.
Das habe ich nicht verstanden.
Was?
Ja, ich kenne mich ja nicht so stark aus.
Ah, okay, ja gut.
Ich habe ja auch noch, also, ein Sozialleben.
Seit wann?
Schon seit gestern.
Das ist mir jetzt aber neu. Meine Herren, jetzt komme ich doch echt nicht auf den Namen.
Jetzt ja, ist doch egal.
Nicholas Flamel. Der wird schon im ersten Harry Potter Film erwähnt und ich verstehe nicht, warum die den da reingebracht haben. Was für eine weirde Szene, wo die dann alle ihre Zauberstäbe in den Boden rammen, um ein Kraftfeld zu errichten.
Ja, genau.
Okay. Gut.
Ja, ich hab, ja, das hast du ja gesagt, ich hab dir damit den Platz 1 gestohlen. Mhm. Dann, was hast du denn dann noch, also, welcher war denn weniger scheiße als Tierwesen?
Eine Sache, die eigentlich gar nicht schlecht ist, nur halt nicht so geil, wie ich es erwartet habe, beziehungsweise sehr stark abfällt. Und das ist The Ballad of Buster Scruggs. Hast du vielleicht bei Netflix, ist dir das vorgeschlagen worden?
Ja, hab ich gesehen.
Ja?
Ja, fand ich nicht so schlecht.
Echt?
Ja.
Also, ich fand, nach dem Trailer, beziehungsweise was ich so gesehen habe an Szenen,
ja.
Dann Coen-Brüder, ist natürlich eine große Nummer, hatten wir auch in Folge 3 oder 2 drüber gesprochen.
Ja.
Ich habe da einfach mehr erwartet. Also ich fand die erste und zweite, dieses Musical-Episode, fand ich sehr interessant.
Ja.
Ich fand auch die Episode mit wo dieser Cowboy und das Mädchen sich verlieben und dann erschießt sie sich selber bei diesem Indianerangriff.
Ja.
Fand ich gut, aber die Rest der Episoden.
Hä, also am besten war doch die mit James Franco.
Ich fand was? Die richtig.
Ja, also.
Fun-Typen?
Genau, ja. Also man muss dazu sagen, ich bin ein riesengroßer großer Western-Fan, das ist eines meiner Lieblingsgenres. Und deshalb fand ich den Film auch gar nicht so verkehrt, weil der nämlich ganz viele. Genau, es fällt mir wieder ein, den haben wir ja in unserer 7 Tage, 7 Filme. Aktion bei Instagram hatte ich dir nämlich vorgestellt.
Stimmt, ja.
Ja. Weil der nämlich so viele verschiedenste Aspekte von dem Western-Genre erzählt und aufgreift. Ist mir auch mal sein.
Jo.
Deshalb fand ich den echt gut, weil der auch dann das auch sehr genau erzählt. Und viele sind auch einfach, also zum Beispiel sind richtig schön. Sehen richtig gut aus.
Viele das stimmt.
Episoden, zum Beispiel die mit dem Goldgräber.
Ja, aber was ist da? Also ich hab auch, da dachte ich auch so. Das ist
wahrscheinlich ein bisschen zu hoch für dich.
Ja, vielleicht. Komm, ganz ehrlich, geschenkt ist es vielleicht so, aber ich fand's ein bisschen nichtssagend, ehrlich gesagt. Hat mich einfach nicht so abgeholt, wie ich dachte.
Ich werde immer heute Abend so ein bisschen erzählen, warum der Film eigentlich gar nicht so verkehrt ist.
Okay, freue ich mich drauf.
Was ich dir, glaube ich, nicht erklären muss, warum dieser Film auf meinem Platz 1 ist dieses Jahr, der schlechteste, also, ich habe natürlich schlechtere Filme gesehen,
ne?
Aber viele davon hatten ihren Kinostart oder DVD-Start nicht 2018. Der schlechteste Film, den ich gesehen habe dieses Jahr und der 2018 in die deutschen Kinos kam, ist 100 Dinge.
Den hast du dir angeguckt?
Den habe ich mir angetan, ja. Und ja, was soll ich sagen? Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, ihr schuldet mir 9 Euro und über 2 Stunden meines Lebens. Und das meine ich ernst. Ich bin sonst nicht, weißt du, ich bin keiner so, der sich eigentlich so darüber aufregt, so irgendwie so viel das Geld gekostet und so. Dafür geht man ja ins Kino, ne? Und dafür gehen wir ja also auch exzessiver ins Kino, weil das ja unser Hobby ist. Aber da war ich jetzt wirklich sauer danach, weil der Film, der tropft nur so vor Klischees und der tropft nur so vor, also der hat so viele richtig so unangenehm, die sind dir selber unangenehm, so viele Szenen dabei, die Endszene, oh Gott, wenn ich da nur dran denke, wie scheiße die ist, ne, wie, oh, da wollte ich mir wirklich, da wollte ich mir selber in den Fuß beißen, so scheiße war das.
Ey, Christoph,
und dann diese oberflächliche Pseudo-Kommerz-Kapitalismus-Kritik. Weißt du, es geht darum, dass Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer sind so zwei Hipster in Berlin, die so ein Startup haben.
Unsympathisch.
Und die
Und die haben so eine App entwickelt. Und dann will ein, das ist auch so eine Sache an deutschen Filmen, an deutschen Produktionen ganz oft, dann will ein amerikanischer Investor, der, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, aber der klang sehr nach Zuckerberg und der sah auch fast so aus wie der. Er wollte dann diese App kaufen und aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht so ganz verstanden habe, haben die beiden dann auf einer Firmenfeier gewettet, dass die beiden jeweils nicht 100 Tage lang ohne ihren Besitz auskommen und ohne halt Kommerz auskommen zu würden, also ohne sich selber was zu kaufen. Das heißt, sie geben allen ihren Besitz ab und jeden Tag dürfen sie sich einen Teil aus so einer Garage halt holen. Und dann müssen sie sich halt entscheiden, was halt am wichtigsten ist. Und in diesem Film sind so viele dumme Zitate, zum Beispiel so, dann lernt Matthias Schweighöfer eine Frau kennen und erzählt ihr das so und dann sagt er so, ja, aber jetzt habe ich gelernt, wenn ich mir Dinge kaufe, um glücklich zu sein, was heißt das in einem Umkehrschluss? Und dann sagt sie, dass du nicht wirklich glücklich bist. Ey, da wollte ich mich ja hängen. So eine Scheiße, wirklich.
Ich muss da mal zwischenfragen, warum, also ich meine, das ist jetzt zum Beispiel ein Zitat, was auch im Trailer ist, und das, da wollte ich mir auch sprichwörtlich in den Fuß beißen, was ich jetzt übrigens öfter benutzen werde.
Ist cool.
Warum hast du dafür Geld bezahlt?
Nils, wir sind auch Cinebrüder.
Ja.
Und wir gucken uns halt auch gerne ja auch, also wir gehen ja auch einfach so ins Kino, ne? Gucken, was so läuft.
Ja, aber es gibt immer
ich
Besseres
wusste,
als das.
Selbst ja, irgendein, ich also, wusste ja, ich hab da eine gewisse, so eine gewisse Selbstachtung. Also ich schaue mir eigentlich, ich schaue mir keine Til Schweiger-Filme an.
Anständige Einstellung.
Und eigentlich dann auch nicht solche deutschen Romcoms. Weil da kommt halt einfach nur Bullshit bei raus. Da war das jetzt so, dass ich halt mit jemandem im Kino war und die Person hatte halt, den Film frei und das auch und durfte dann quasi aussuchen. Genau. Und so kam es dann, dass ich mir diesen Film angesehen habe mit 40 anderen im Kinosaal, die alle so gelacht haben und fast auf dem Boden lagen, wo ich mich so gefragt habe, Freunde, was soll das hier? Weißt du, so ein geiler Film, ne? Wie zum Beispiel Aufbruch zum Mond, wird in einem mickrigen Kino in Osnabrück für 2 Wochen gezeigt. Aber so eine Scheiße, die läuft ja immer noch. Da läuft sogar noch Klassentreffen. Im Sinister. Ey, Freunde, warum?
Ihr seht es nicht, aber ich sitze hier nur kopfschüttelnd. Ich bin völlig entgeistert.
Ja, also 100 Dinge... wirklich tut auch beim drüber nachdenken tut der Film weh.
Dieser Film macht betroffen.
Ja. Dieser Film soll wahrscheinlich betroffen machen, aber weißt du, dann die beiden Typen sind halt super rich, die haben so Loftwohnungen in Berlin und so, und dann denk ich mir so, ja, ist jetzt auch, also wenn ich so ein Loft in Berlin Mitte habe, dann finde ich es auch einfach, all meinen Besitz abzugeben, also da komme ich, glaube ich, auch damit klar.
Also, und wo essen die und so?
Ja, ich glaube, die gehen dann halt einfach zu Freunden und leeren dann den Kühlschrank oder so oder essen halt nichts oder gehen zu ihrem
Mutter. Boah, das sind ja die liebsten Konsumverweigerer, die einfach bei anderen sich durchfressen.
Ja, genau.
Das finde ich ja super geil.
Ja, also.
Ja, ich will mich ja. Die auf Bäumen leben, um den Forst zu retten und aber von anderen Spenden finanziert werden. Oh, liebe ich, ja.
Ich will mich gar nicht mehr weiter drüber aufregen. Lass uns jetzt doch mal nach. Knapp über einer Stunde, die wir über Scheiße geredet haben. Jetzt mal über tolle Sachen reden, nämlich unsere Tops für dieses Jahr. Und da habe ich 10 Filme aufgeschrieben. Das finde ich schon mal gut, dass ich mehr Tops hatte als Flops.
Das stimmt, das ist richtig.
Und ich, wie eben auch, würde ich jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf meine Plätze 10 bis 6 vorlesen.
Alles klar.
Auf Platz 10 habe ich Hostiles, im Deutschen Feinde. Platz 9, The Disaster Artist. Platz 8, Das schönste Mädchen der Welt. Platz 7, Darkest Hour, Die dunkelste Stunde. Platz 6, Ready Player One.
Ha, das ist interessant. Also, Darkest Hour fand ich auch sehr gut, fand ich, aber es ist einfach nicht mein Genre, deswegen habe ich das jetzt nicht in die, in dem Bereich, in meine Top-Listen gemacht. Ich habe ja auch nur die Plätze 5 bis 1, beziehungsweise habe ich auch noch nicht so richtig sortiert. Also, es ist natürlich, hat ja auch einen Oscar gewonnen und,
Gary Oldman.
Ja, genau. Ist ein toller Film, Schauspieler ist gut gemacht. Ich hätte auch eigentlich vielleicht einen Platz verdient. Ich habe jetzt aber Filme genommen, die mir Spaß gemacht haben. Nicht, die ich jetzt objektiv geil finde oder so, sondern einfach, die Spaß gemacht haben. Mhm. Deswegen ist der jetzt bei mir nicht drin. Aber ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt und deswegen nehme ich das direkt als Überleitung. Dein Platz 6 ist nämlich auch bei mir in der Top-Liste, und zwar Ready Player One.
Ja.
Ich um hier den zweiten Shoutout des Abends zu machen, bin ein großer Fan des YouTube-Kanals Cinema Wins. Cinema Sins kennt man ja vielleicht, die Filme Szene für Szene durchgehen und Sins, also Sünden, für bescheuerte Szenen, Filmfehler etc. verteilen. Und das Ganze gibt es eben als Hommage daran, auch Cinema Wins, die eben Wins für oder Gewinne für gute Momente, schöne Szenen, gelungene Handlungsverläufe und sowas geben. Da habe ich mir jetzt nochmal Ready Player One angeschaut. Das Video ist wirklich sehr zu empfehlen und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das so eine Zeitgeistgeschichte ist. Also dass wir vielleicht auch schon fast ein bisschen zu jung sind noch, um das so richtig zu erfassen, weil wir, glaube ich, nicht in dieser Super Nintendo-Zeit aufgewachsen sind. Der Moderator dieses Kanals ist es scheinbar, und er hat so ganz viele Verbindungen und kleine Easter Eggs und Sachen aus irgendwelchen alten Spielen nochmal erklärt. Und ich finde, die Liebe und die Liebe zum Detail, die in diesem Film steckt, machen den einfach wertvoller als so manch anderen großen Blockbuster, der natürlich auch auf mächtige CGI und sowas setzt. Und deswegen hat er sich bei mir einen Platz in meiner Top 5 verdient. Und den habe ich jetzt, du warst dabei, als ich mir den gekauft habe, oder? War das, als du in Berlin warst?
Ja, kann sein.
Ich glaube schon. Seitdem habe ich den jetzt noch zweimal so geguckt und einmal mit Kommentar. Und ich gucke echt nicht so häufig Filme mehrmals.
Ja.
Ich werfe den Hut zu dir.
Ich würde all das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Es war auch echt eine schwere Entscheidung, aber die Filme, die in der Top 5-Liste sind, sind einfach vielleicht gar nicht mehr unbedingt besser, aber haben einfach bei mir irgendwas hinterlassen oder so. Und ich finde, dass auch heutzutage ist es echt schwer für einen Film, zumindest bei mir, auch Eindruck zu hinterlassen. Und auch das, was vielleicht früher noch eher möglich war, wirklich auch, also wenn ich zum Beispiel lese, dass in den klassischen Hitchcock-Filmen die Zuschauer im Kino auf- und abgelaufen sind, weil sie einfach die Spannung nicht mehr ertragen haben, das würde es einfach heute nicht mehr geben. Obwohl, da kann ein Film so spannend sein, wie er will, man hat einfach so viel schon gesehen und man ist einfach so voll, man mit Reizen, die überall auf einen einprasseln, eigentlich 24/7, dass man schon einfach viel vorhersehen kann oder einfach schon viel erlebt hat.
Das ist sehr interessant, da möchte ich einmal ganz kurz einhaken, und ich finde sowieso, dass man auch sehr schwer überrascht wird. Also umso mehr man sich mit Filmen beschäftigt und sowas, ist es, also ich finde, wenn ich jetzt so, es werden ja immer Problemstellungen in Filmen aufgeworfen, und es ist wirklich selten, dass man wirklich überrascht wird. Also meist ist man nur, denkt sich so, das könnte jetzt A, B, C, D oder E als Lösungswege sich auftun, und dann rätselt man eher so, was ist es denn jetzt? Ist es eine Verwechslungsgeschichte oder ist es jetzt, gibt es einen Twist, dass einer von den Charakteren irgendwie böse ist oder sowas? Also ich finde, es ist wirklich, vielleicht sind auch einfach viele Geschichten schon erzählt. Ja. Wahrscheinlich ist es so. Aber deswegen würde ich das komplett unterschreiben, was du sagst.
Ja. Aber lass uns aber gleich in die Top 5 starten. Ich habe auf Platz 5 Sicario 2. Ein Film, den, offensichtlich eine Fortsetzung, eine Reihe, die eine Trilogie werden soll, die viele Leute schlechter fanden als Sicario. Ich habe mir die Steelbox gekauft und da letztens nochmal geguckt und vorher auch nochmal Sicario 1 geguckt. Also quasi beide Filme fast zeitgleich hintereinander. Das war unlogisch, aber also der Film ist nicht auf keinen Fall schlechter. Er ist anders. Und weil der so anders ist wie der erste Teil, fand ich ihn richtig gut. Im ersten Teil hat man mit Emily Blunt noch so einen Charakter, der alles so ein bisschen einordnet und dass das vielleicht alles gerade nicht so okay ist, was Josh Brolin und Kohorten da gerade tun. Während in Sicario 2 einfach alle Grenzen offen und gib ihm. Und dabei aber auch nicht in so einer Michael Bay'igen Reaktion in Explosion und in so einer Gewaltfantasie endet.
Ja, stimmt. Also das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen. Also ich fand den auch sehr gut. Ich habe den voll vergessen in meiner Rangliste. Sonst hätte ich den vielleicht sogar auch da reingetan. Bin ja auf deine Empfehlung geguckt. Und das stimmt, dass mir am Anfang der Emily Blunt-Charakter schon gefehlt hat. Also erstmal finde ich Emily Blunt immer gut. In allem.
Auch im Bett?
Das weiß ich nicht, aber bestimmt.
Achso, hast du mir jetzt nicht mal erzählt, dass ihr euch mal getroffen habt?
Ja, aber das war dann nur so ein Augenmoment.
Augenmoment.
Ja, schön, dass du uns mal den Spieß umdrehst. Finde ich gut.
Weißt du, eine, die unseren Podcast immer regelmäßig hört, die ich zufällig privat auch ein bisschen kenne, sagt zu mir immer, ihr müsst ein Video daraus machen, ein Videoformat daraus machen, ihr müsst zu YouTube. Und genau wegen solchen Momenten machen wir besser keine Videos, sondern bleiben bei Podcasts.
Warum? Verstehe ich jetzt nicht.
Ja.
Also, hast du irgendwas gemacht jetzt?
Das ist, ja. So, wolltest du noch was zu Sicario sagen?
Ich möchte etwas, ich finde das, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Ich fand es am Anfang auch schade, beziehungsweise ich habe es auch von den Trailern, du hast es mir erzählt, aber ich hatte es als ich geguckt habe. Ich finde, der Sound dieses Films ist nochmal eine extra Bemerkung wert. Mhm. Ich habe den hier in meinem Jugendzimmer geguckt und da habe ich ja noch eine Anlage stehen und das hat echt Wumms. Also ja. Das muss man einfach mal sagen. Das ist mir, würde glaube ich, wenn man es nur auf dem Fernseher guckt, gar nicht so auffallen. Aber wenn man einen Subwoofer anschließt, also ich finde auch die Schüsse, das ist so, also ich finde, das hat mal so eine Brachialität, wo man echt Schiss vorkriegen kann. Und das fand ich echt erstaunlich. Das teilt er mit dem, mit Hacksaw Ridge von dieser Film über diesen Sanitäter, den Quaker im Zweiten Weltkrieg, der keine Waffe in die Hand nehmen will, Regie geführt hat. Wie heißt er denn noch? Passion Christi?
Achso, Mel Gibson.
Mel Gibson, Hauptrolle ist Spider-Man. Oh Gott, heute habe ich es aber.
Andrew Garfield.
Genau.
Ehrlich, ist er einfach irgendein Spider-Man.
Ja, ist er aber, genau. Okay. Und da ist der Sound auch so beeindruckend. Und
Da fällt mir ein, ich habe sogar noch einen Film, Kinofilm, der jetzt im Dezember Start hatte, gesehen. Mit Andrew Garfield.
Welchen denn?
Under the Silver Lake. Ist nicht so zu empfehlen, aber okay. Erzähl ich dir gleich mal.
Okay. Schlusswort ist, gefällt mir auch, habe ich vergessen, werde vielleicht sogar auch einen Platz in meiner Top 5 bekommen.
Oh, da würde mich interessieren, welchen du dafür rausgestrichen hättest. Aber erzähl doch mal, wer überhaupt erstmal, ja, wer es geschafft hat in deiner Top 5.
Und zwar habe ich dann als nächstes einen Film, den ich, der jetzt objektiv vielleicht gar nicht so geil ist, aber er geht natürlich in die Richtung und ich habe mich für Asphalt-Gorillas entschieden.
Ah, okay.
Ich weiß, das ist kein Meisterwerk.
Ja.
Ich hatte aber Spaß, richtig viel Spaß im Kino. Das war, ich bin geguckt so in meinen letzten Tagen in Münster, bevor ich nach Berlin gezogen bin und es hat irgendwie richtig Bock gemacht. Ich habe gedacht, so, oh scheiße, so sieht's da aus und es passte irgendwie voll gerade in meine Lebenssituation und boah, also ich habe mit meiner Freundin geguckt und wir saßen da beide und hatten richtig, richtig Spaß an dem Film. Er ist so bescheuert. Ich finde, diese ganze Handlung ist irgendwie total verrückt. Ich hatte ja schon drüber gesprochen, über den Film, dass ich da Bock drauf habe. Ich kann es ja noch mal kurz umreißen. Geht um einen jungen Nachwuchsgangster aus Migrantenverhältnissen in Berlin. Der ist so ein Laufbursche für so einen Clan-Anführer und hat aber gleichzeitig Kontakt zu einem alten Kumpel von ihm, der immer so in Geldsorgen ist, sich so durchschnorrt und der hat jetzt betrügt einen russischen Geschäftsmann um etwas Geld, um einen großen Coup zu machen und er soll einfach nur mit einem Schlüssel das Geld abholen. Basiert auf der Kurzgeschichte Der Schlüssel von Schirach und es ist halt so ein Schwarzkopf-Gangster-Film, das hast du eben schon ganz gut ausgedrückt.
Aber natürlich als Parodie, ne?
Also teils.
Also ich fand die Charaktere jetzt schon sehr überzeichnet.
Fandst du?
Ja, natürlich. Also gerade die Gangster, also hier Kida Krode Ramadan als Gangsterboss, fand ich jetzt auch nicht so ernst zu nehmen.
Ich fand das richtig geil.
Seine rechte Hand war jetzt auch nicht so so ernst zu nehmen.
Du meinst,
Mir hat der Film auch wohl Spaß gemacht, aber ich habe den jetzt nicht in meine Top-Liste eingepflegt. Ja, einfach, weil mir dann da doch die... wahrscheinlich aus demselben Grund, warum ich jetzt zum Beispiel Schneeflöckchen da jetzt nicht drin habe. Wobei Schneeflöckchen ja 2017 ist, deshalb hätte das eh nicht gepasst. Mhm. Aber dafür ist mir dann doch an manchen Stellen einfach zu unsauber und nur, ja, weil ich jetzt so...
Mir gefällt, ich mag diese Videoclip-Ästhetik da. Mhm. Also ich finde das, ich weiß nicht, diese Szenen, wo dieser Lamborghini durch Berlin fährt und sich da so diese Döner-Reklamen und so drin spiegeln und ich weiß nicht, ich fand den Film ästhetisch total cool. Ich fand ihn super witzig. Ich fand Jannis Niewöhner. Man kennt den von der Edelstein-Trilogie, der Verfilmung. Der spielt so einen verrückten, so einen Taugenichts, der sich aber irgendwie so durch seine Sprache durchmogelt. Richtig cool. Samuel Schneider spielt einen ganz tollen Protagonisten und Ella Rumpf, die wir beide sicherlich von uns beiden sehr geliebten Film Raw in Erinnerung haben, spielt eine total coole Gangsterbraut. Das ist so ist deutscher Film, wie ich mir den wünsche. Also so ein bisschen selbstironisch, gleichzeitig ultra brutal, hat mich richtig abgeholt. Ich war im Kino selten nicht, es gab natürlich schon krassere, aber das war ein richtig guter Kinoabend. Und deswegen steht er da.
Ja. Gut. Ich habe als Platz 4 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Mhm. Deutscher Kinostart war ja 2018. Zweifach Oscar prämiert, einmal für Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin und Sam Rockwell ja als bester Nebendarsteller. Ich habe den konnte den gratis gucken. Da hat die Uni, das Anglistik-Institut, da so ein Screening irgendwie veranstaltet, muss man sich einfach nur eintragen, konnte man den kicken. War ganz cool. Hat richtig Bock gemacht. Kann ich nur empfehlen. Also möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber reden, weil ist jetzt 12 Monate her, dass jetzt der Film natürlich Premiere hat. Das heißt, die meisten werden ihn gesehen haben.
Und wenn nicht, solltet ihr es tun.
Wenn nicht, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Mit richtig vielen interessanten Wendungen in der Handlung, Charakterentwicklung, die man so gar nicht vorhersieht. Kann ich einfach nur empfehlen. Ist einfach wohlwollend, wirklich eine wohlwollende Abwechslung zu dem ganzen anderen Mainstream-Kino, was man eigentlich in letzter Zeit so gesehen hat. Und damit zurück. Nicht mehr zurück zu Nils. Nils muss sich gerade noch ein bisschen sortieren. Dann mache ich einmal weiter mit meinem Platz 3. Und den muss ich selber gerade mal nachgucken.
Nee, ich bin jetzt bereit. Ich möchte auch noch was zu deinem Film sagen. Und zwar ist das ich stimme dir in einem zu, der Film ist toll. Der ist gut gemacht. Es geht aber ein bisschen in die Richtung wie Darkest Hour. Das ist einfach nicht so richtig. Also ich fand es cool, ich fand es auch skurril, aber es ist, glaube ich, kein Film, den ich mir dreimal im Jahr angucke. Und deswegen ist es für mich kein Top-Film.
Okay. Was ist denn für dich ein Top-Film?
Ich habe dann noch, wie gesagt, das ist jetzt bei mir nicht unbedingt die richtige Reihenfolge, aber ich würde gerne noch Avengers 3 in meine Top-Liste kommen, weil es für mich eine der von diesen Mainstream, also wir können natürlich, über Watchmen geht nichts, ich denke, das ist völlig selbstverständlich. Und ich habe auch noch ein paar andere, die ich besser finde, aber von den großen Mainstream-Filmen gefällt er mir richtig gut. Mir gefällt, dass er der Film ist so groß irgendwie. Also das ist ja total schwierig, einen Film mit so vielen Stars auch wirklich so groß wirken zu lassen, dass die Leute verstehen, warum der 17 Superhelden durch die Gegend kommen. Und ich finde, der Film schafft das. Ich werde jetzt nicht groß auf die Handlung gehen. Thanos versucht, alle Infinity Stones zusammenzubekommen und ist jetzt plötzlich sympathisch.
Hat er nur 10 Jahre für gebraucht.
Ja, und? Aber überleg mal. Ich wette, dass sie das nicht am Anfang sich so überlegt haben. Aber sie haben es so eine riesige... Wie viele Filme sind das im Moment? 30 oder so? Schaffen sie zu einem richtig geilen Höhepunkt zu bringen, wo alles am Ende des Tages doch Sinn ergibt.
Na, eben nicht. Hast du das nicht gelesen mit der offiziellen Storyline, die die rausgebracht haben? Und da passt ganz viel jetzt nicht.
Wieso nicht? Was war denn dann falsch?
Ja, die haben halt jetzt alle Filme halt einsortiert, in welchem Jahr die dann quasi spielen. Also okay. Unabhängig davon, wann die produziert sind. Aber wenn man sich dann die Filme mal anguckt, in dem Kontext, wann die eigentlich laufen sollten, und dann passen da ganz viele Sachen nicht, im Sinne von, dass da einer, keine Ahnung, das neueste iPhone hat, obwohl das erst in 3 Jahren rausgekommen wäre.
Ach komm.
Oder halt, dieser, was war das, der Happy heißt der von, der Bodyguard von, ja. Von Tony Stark.
Von John Favreau gespielt.
Genau, der diesen, der ja in einem von den Iron Man Teilen den Verlobungsring bekommt. Und dann behält er den irgendwie 7 Jahre oder so. Mhm. Weil das ist halt alles sehr, sehr unlogisch.
Ah ja, komm, aber das finde ich überhaupt nicht. Das ist ja für den Otto, für den Zuschauer ist das ja unerheblich.
Ich weiß nicht, mir fällt sowas immer auf und das nervt mich dann auch mal richtig.
Ja, das war vielleicht blöd, jetzt, dass man das dann so, ich hätte das vielleicht eher ein bisschen im Dunkeln schweben lassen. Also das stört mich überhaupt nicht. Und jetzt, klar, da kann man jetzt sagen, oh, Filmfehler, da sieht man jetzt ein neues iPhone, ey, geschenkt. Ist mir völlig egal. Ich sehe da hauptsächlich, das ist so ein Vorbild, so hätten sie Star Wars planen sollen, die neuen Filme. Das, ich weiß, ich komme da immer wieder drauf, aber so hätten sie es machen sollen. Sich vorher überlegen, wo wollen sie hin? Und dann bauen die Sachen auf, dass es daraufhin hinausläuft. Ich finde, das haben sie geschafft. Das ist ein super cooles Finale. Ich finde, also wenn man jetzt das so als Finale von diesem Film bis jetzt quasi sieht, ich finde, das ist total cool. Ich fand das total interessant. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich finde, das ist eine super Möglichkeit, jetzt im nächsten Teil die alte Garde auch ein bisschen in den Ruhestand zu setzen. Weil man weiß
ja, aber das ist ja genau das Problem. Weil das passiert ja nicht. Der Film ist doch, also das ist doch alles so vorhersehbar. Also es glaubt doch wohl niemand im Ernst, dass die einen Spider-Man, der so erfolgreich ist, dass sie den jetzt einfach sterben lassen.
Nö, aber ich hab's dir schon mal gesagt, ich bin mir todsicher.
Jeder, dass der sich ein bisschen mit Comics auskennt, weiß, wie sowas läuft. Die finden irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie die Zeit zurückzudrehen. Zack, alle sind wieder da, alle haben sich lieb.
Ja, aber es ist eine Möglichkeit zum Beispiel, oder? Ich glaube ja.
Und deshalb bin ich auch total. Deshalb bin ich auch total unaufgeregt, was jetzt der zweite Teil von Infinity Wars angeht, weil ich schon weiß, was passiert. Und das ist das Problem mit diesen ganzen Marvel-Filmen. Du weißt einfach schon, was passiert, weil die so nach Rezept ablaufen und so nach einem Algorithmus aufgebaut sind. Oh, was ist gerade angesagt? Worauf steht da? Das ist ja auch mit den ganzen Netflix-Filmen so. Die werten ja auch nur das Zuschauerverhalten aus. Und danach produzieren die ja.
Ja, aber das ist doch, sorry, aber da kannst du auch ein Fußballspiel, weiß auch, was passiert. Also,
Quatsch.
Ja, also ich finde, das ist doch nicht schlimm, wenn du weißt, so wird, dass ein Film irgendwie nach einem gewissen Muster abläuft. Das würde ich dem jetzt nicht abmachen. Ich finde, das ist schon ein deutlich anderes Muster als jetzt zum Beispiel so ein normaler Ein-Superheld-Film. Und ich finde, er unterscheidet sich auch von den vorherigen Avengers-Filmen. Das würde ich dem jetzt nicht ankreiden. Das ist aber auch in dem Sinne gar nicht so wichtig, weil die einzelnen Setpieces, wie man zu dem Finale kommt, super interessant sind. Ich finde die Paarung von den Superhelden sehr total cool. Hätte ich mir immer mal gewünscht. Die Guardians of the Galaxy sind ein letztes Mal in ihrer so wie sie sein sollten Funktion dabei. Ich hatte total Spaß dran. Ich bin gespannt. Ich glaube nämlich nicht, dass die alle überleben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt eine richtig coole Situation ist. Weil man fragt sich ja, wie Captain America wird wahrscheinlich nicht noch 3 Filme von, wie heißt der noch?
Chris Evans
gespielt. Tony Stark wird auch, ich bin mir ja fast sicher, dass die sterben. Also diese ganze Reihe, doch. Also ich glaube nicht, dass Robert Downey Jr. Da noch länger mitspielt.
Ja, das ist wie in den Comics, dann übernimmt das halt einfach ein anderer
Typ. Ja, und? Aber das ist doch trotzdem ein Riesenunterschied.
Ja, aber ein anderer Typ übernimmt einfach das Kostüm, während aber der Mensch, Tony Stark, ja, sich zum Beispiel zurückzieht
Oder der Mensch Steven Rogers.
Ja, aber das, vielleicht ist das ja auch so. Also mich interessiert es total, wie das weitergeht. Ich fand jetzt den letzten Trailer so lala nur, aber gut, es ist so ein Teaser. Also, ich fand, das war ein richtig... Ich reite da immer sehr drauf rum, aber der Film war einfach rund. Und so ein Film wie The Avengers, da erwarte ich nicht, dass das ein Meisterwerk wird, wie Pulp Fiction oder sowas, was mich total so überrascht oder ich so in so, keine Ahnung, dass das so ein unvorhersehbares Meisterwerk wird, auch künstlerisch anspruchsvoll oder sowas. Nee, das muss ein runder, solider Film sein. Und für mich ist er damit einer der besten Comic-Verfilmungen bis jetzt.
Ja, okay. Ich möchte auch nicht mich weiter darüber aufregen. Lass uns doch einfach mit weiteren tollen Filmen weitermachen.
Ja, dann hau raus.
Platz Nummer 3, Wind River. Von Taylor Sheridan, der das Drehbuch zu Sicario schon geschrieben hat und Hello High Water und hier das Drehbuch auch geschrieben hat und auch Regie geführt hat das erste Mal mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen. Jeremy Renner ist er ist kein Ranger, also so eine Art Wildhüter irgendwie. In dem Indianerreservoir Wind River in South Dakota, glaube ich. Und dort findet er eine Leiche einer Indianerin und dann kommt Elizabeth Olsen, um halt die Ermittlungen aufzunehmen und die beiden und so entwickelt sich ein nicht sehr dynamischer, nicht sehr, sehr hektischer, aber durchaus interessant erzählter Krimi. Der mit dem Ende, was so unkonventionell erzählt ist und mit einem richtig geilen Schnitt gemacht ist, einem schon von den Socken haut. Und der richtig schön auch so das Leben und die Umstände von Indianern im heutigen Amerika zeigt. Ich weiß, dich nervt sowas. Dich holt sowas jetzt nicht so ab.
Überhaupt aber nicht. Finde ich super uninteressant.
Aber ich finde
das... Also wenn ich das sehen will, dann gucke ich eine Arte-Doku, ehrlich.
Aber ich fand das wirklich richtig spannend. Und man muss dazu sagen, das ist halt diese Frontier-Trilogie von Sheridan, die er mal aufgebaut hat, die eben nicht mal irgendwelchen komischen Algorithmen folgt oder irgendeiner übergeordneten Story, sondern einfach nur, er wollte einfach nur mal Filme über diese amerikanische Erfahrung machen, diese Grenzerfahrung mit Sicario, ja, ne, die mexikanisch-amerikanische Grenze. In Hello, High Water ging es um die, um dieses Wasteland in Texas, was aber natürlich auch überall anders in diesen Overfly-States, sagt man ja, also die jetzt nicht an der Küste liegen, sein kann, in der die Jugend wegzieht und kleine Städte einfach ja schon zu Geisterstädten werden. Und hier halt in den Weiten von South Dakota, ein Indianerreservat, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und zu Recht hat es in meine Liste geschafft.
Kommt. Ja, es ist langweilig, aber wenn du das so erzählst, stimme ich dir dazu. Es ist aber einfach nichts, was mich so jetzt im Kino so richtig begeistert. Es ist vielleicht, würde ich, keine Ahnung, gönnt man sich im, weiß ich auch nicht, wenn man Bock auf sowas hat. Tut mir leid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich freue mich natürlich, dass das begeistert. Ich fand ja Hello High Water auch gut, muss ich zugeben. Ich bin ja kleiner Chris Pine-Fan. Deswegen fand ich den cool.
Und hast du dir trotzdem noch nicht seinen Pimmel in Outlaw King angeguckt?
Oh, sieht man das?
Ja.
Das ist interessant. Jetzt sind wir wieder explicit, Porcher. Bis jetzt haben wir es echt gut hingekriegt. Ich versuche ja auch die jüngere Zielgruppe hier mal ein bisschen anzuziehen, aber du versuchst ja die ganze Zeit nur mit deinen Arzi-Fazi-Filmen, da laufen die alle weg.
2019 kommt ein Film, der heißt Brexit. Aber ich glaube, es ist kein Film, weil der kommt ja wirklich. Also der war 2019. Also. Aber der ist mit Benedict Cumberbatch. Aber wer weiß, vielleicht...
Naja, der ist ja Brite. Der ist ja, halt, der
macht damit. Benedict Cumberbatch auch irgendeine Rolle jetzt im richtigen Brexit.
Theresa May.
Deal.
Ja. Ja, reden wir nicht drüber. Das ist Politik. Ich möchte den Film Die Unglaublichen 2 mal reinschmeißen.
Oh.
Weil wir überhaupt keinen Animationsfilm... Ich weiß, du schaust keine Animationsfilme, wie der geneigte Zuschauer ja schon weiß. Da muss ich jetzt gar nicht so groß viel zu sagen. Ich fand, dieses Jahr war für Animationsfilme nicht so beeindruckend. Ich möchte allerdings das noch unter den Scheffel stellen, dass ich Spider-Man in New Universe noch nicht gesehen habe. Ich finde das sehr interessant, diese Idee. Ich bin Lord & Miller Fan. Freue mich generell auf Filme dieser Art. Ich weiß nicht, ob mir der Zeichenstil oder der Animationsfilm da sehr gut gefällt. Was mir aber gut gefällt, ist Die Unglaublichen 2. Ich habe da lange drauf gewartet, habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Ich fand, die Story ist nichts Besonderes, aber solide erzählt. Es ist mehr von dem, was ich wollte. Und deswegen hat er mir sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen das ist das für mich der beste Animationsfilm dieses Jahr.
Ja, kann ich nicht so sagen. Wie gesagt, habe ich halt nicht gesehen. Aber ich glaube dir da.
Das freut mich, Christoph.
Ich glaub, ja? Ich hau jetzt mal Platz 2 raus.
Echt?
Es ist ein Horrorfilm. Den,
Lass mich raten.
Genau dieser Sound spielt auch eine große Rolle in diesem Film. Denn es ist Hereditary. Vermächtnis heißt er, glaube ich, in Deutsch. Ja. Auf Deutsch. In Deutschland und auf Deutsch.
Und in Österreich auch.
Und in der Schweiz.
Und in der belgischen in der deutschen Gemeinschaft in Belgien.
Ja, und in Liechtenstein und bestimmt auch in Dänemark, in manchen Gegenden.
Oh, vielleicht, ja.
Ja, auf jeden Fall Hereditary, ein Horrorfilm, wie man ihn lange nicht mehr gesehen hat. Ich hatte einen Horrorfilm in meiner Flop-Liste. Da hat man nämlich gesehen, was das Problem des Horrorgenres ist. Und hier endlich mal wieder ein Film, schön, der in der Tradition wie Shining steht, nicht ganz an Shining rankommt, aber trotzdem noch, also den Horror liefert, den man einfach sehen will. Und der einen dann auch wirklich, wirklich, ja, wo man sich wirklich gruselt. Es geht um, ja, eine Familie, in der die Mutter bzw. Großmutter stirbt, die scheinbar einen sehr großen Einfluss auf diese Familie hatte. Und ein kleines Mädchen, wo man denkt, oh, es geht jetzt hier um dieses kleine Mädchen, aber ich möchte nicht so viel spoilern. Das Mädchen tut mir ein bisschen leid, weil ich habe erst gedacht, dass das ein bisschen mit Maske war, aber die sieht echt so aus.
Was?
Ja.
Oha.
Das ist traurig, oder?
Wie castet man sowas?
Weiß ich nicht. Also im 19. Jahrhundert wäre man, glaube ich, auf so eine Freakshow gegangen.
Das ist krass. Hätte ich nie gedacht. Ha. Huh.
Ich weiß jetzt aber auch den Namen nicht von der. Auf jeden Fall, Leute, schaut euch diesen Film an. Also überhaupt, wenn ihr Horror mögt, unbedingt, falls ihr es noch nicht getan habt. Wirklich bester Horrorfilm in diesem Jahr, wenn nicht sogar in den letzten Jahren. Viele mögen das nicht, weil es dann doch ein bisschen auch so ins Okkulte abdriftet. Aber wie gesagt, möchte nicht so viel verraten. Hat wirklich richtig Bock gemacht. Und auch in dem Moment, wo ich dachte, ach, jetzt wird es ein bisschen langweilig, nimmt dieser Film nochmal so richtig Fahrt auf. Unbedingt angucken. Falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr es getan habt, dann würdet ihr mir bestimmt zustimmen.
Das unterschreibe ich. So, umgesehen. Finde ich gut.
Gut.
Ach, ich sollte auch noch einen sagen.
Du hast auch noch zwei auf der Uhr, ne?
Zwei? Ne, einen.
Ein?
Ja, wir haben ja Ready Player One vorgezogen, weil der bei dir auf Platz 6 war.
Ach so, stimmt.
Also, der wäre auch bei mir höher eingeordnet. Ich setze da an diesem Film, für meinen Top-Film des Jahres, ist Bohemian Rhapsody. Ich habe es schon angekündigt. Ich finde, ich kann keinen deiner Kritikpunkte nachvollziehen. Ich finde den Film saugut.
Den habe ich übrigens noch ein zweites Mal im Kino gesehen.
Oh.
Man hatte mir nicht unbedingt besser gefallen.
Was? Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ich habe die ganze Zeit einfach nur auf die Wembley-Szene gewartet, die halt wirklich cool ist.
Ja.
Aber der Rest ist so, der ist so beliebig, der ist so, irgendwie ist der langweilig.
Überhaupt nicht. Ich fand allein diese ganzen Anspielungen auf Queen-Musikclips sind ja wohl so geil. Also die Szene, wo er aus in München hinter dieser Schattenwand herkommt. Ich hab liebsten hätte ich Szenenapplaus gemacht, weil ich mach das nicht, weil das machen nur Arschgeigen im Kino. Aber ich fand es richtig geil. Ich saß da und hab so oh, cool gemacht. Ich finde, er hat einen richtig geilen Drive. Ich finde, er ist so traurig und gleichzeitig ist er so herzerwärmend. Ich finde, dass Freddie Mercury so geil gespielt wird von ihm. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten. Also
findest du nicht, dass sie Rami Malek auch so ein bisschen, also vor allen Dingen bei dem Oberkiefer, ein bisschen übertrieben haben?
Ja, das stimmt. Allerdings, wenn man wirklich mal Bilder oder Interviews von ihm sieht ohne Schnurrbart, sieht er halt auch echt scheiße aus. Das, Freddy, tut mir leid, aber ey, so kacke sah der halt aus. Und ich finde, der sieht schon schlimm aus, wenn der so lange Haare hat und das stimmt. Aber ey, wohl, also ich finde so, diese Szene, wo er seine dann Ex-Frau, glaube ich, schon anruft abends und sie bittet, das Licht anzumachen, weil er so einsam ist, wo er gerade noch in diesem Haus voller Leute war. Alter, das fand ich so, ich fand diesen Übergang von dieser Szene mit dem, wo er in diesem Krönungsornat rauskommt, das ist ja ein sehr berühmtes Outfit auch von ihm, und dann direkt im Anschluss diese Szene, boah, ich fand's so cool. Ich fand dieses, die Szene, das ist jetzt kein Spoiler, weil wer es nicht weiß, ihr solltet das wirklich wissen, wo er AIDS diagnostiziert bekommt und sich so inkognito ins Krankenhaus geht. Und dann wird er erkannt von diesem kleinen Jungen, der auch AIDS hat. Ey, hast du ja wohl auch, hast du wohl so einmal geschluckt, wie man so schön sagt, oder nicht? Nicht. Hast du also kein Herz?
Ja, ich glaube, Freddie Mercury hat er häufiger geschluckt als ich in der Szene.
Du bist so ein Arsch, ey. Wirklich. Mann, Mann. Ja, jetzt ist vorbei mit der. Jetzt sag mal irgendein Schimpfwort, dann ist es wirklich.
Ja, wir müssen auch ein bisschen auf die Tube drücken und ich finde es, ich finde es gut, dass ich den letzten Film vorstellen darf, weil dieser Film einfach auch diese Bühne verdient hat.
Echt? Also, ich bin echt gespannt, welcher das ist. Also, ich denke, ich und die Zuschauer, Zuhörer sind jetzt in einem Boot, wir alle so, welchen Film könnte Christoph nur meinen?
Ja.
Ich meine, vielleicht hast du ja auch einen visuellen Cue schon gegeben bei manchen deiner Videos.
Vielleicht, ja.
Vielleicht, man weiß es nicht.
Es ist natürlich Aufbruch zum Mond, oder wie wir Fans natürlich auch im Original nennen, First Man, mit Ryan Gosling als Neil Armstrong. Und ja, ich habe schon tausendmal gesagt, in 7 Tage, 7 Filme, in der letzten Folge, wahrscheinlich, wenn ich euch privat irgendwo getroffen habe, werde ich euch das erzählt haben, dieser Film ist einfach ein Meisterwerk. Also er ist so geil gemacht, der Score, ich höre mir den gerne zu Hause an, vor allen Dingen ein Lied, was gespielt, das habe ich auch in der letzten Folge ja eingespielt, den höre ich manchmal ganz gerne zu Hause, so privat, nochmal die ganze Szene, wenn sie dann auf dem Mond sind, das ist visuell so grandios gemacht und einfach überragend. Das hat man lange nicht mehr so im Kino gesehen und es wurmt mich echt, dass ich es nur 3-mal geschafft habe, den im Kino zu sehen. Und dann auch immer nur auf eher kleinen Wänden. Der ist ja auch mit IMAX gedreht, also in
Du hast Kleinwände gesagt, oder?
Kleineren Leinwände, habe
ich gesagt. Ich bin sicher, du hast Kleinwände gesagt. Kleinere Kleinwände.
Ich habe kleinere Leinwände gesagt.
Ihr könnt ja mal zurückspulen und wenn ich recht hatte.
Ihr könnt auch einfach mal schreiben, dass Nils ein Hurensohn ist.
Christoph, denk doch bitte mal an unsere Zuhörer. Das sind Kinder manchmal.
Ich glaube, nein. Egal. Nochmal zurück zum Film. First Man, Aufbruch zum Mond. Wenn ihr es jetzt nicht geschafft habt, im Kino zu sehen, habt ihr es leider verpasst. Ich bin gespannt, ob der noch genauso geil ist auf dem Fernseher zu Hause. Bestimmt, weil er ja auch ein geiler Film ist. Der muss ja überall funktionieren. Aber der funktioniert am besten auf der großen Leinwand, auf der Großwand. das ist mein absolutes Highlight dieses Jahr. Hat unverständlicherweise nur eine Golden Globe-Nominierung bekommen für beste Musik halt. Und die Golden Globes sind ja immer so ein bisschen ein Hinweis auf die Oscars und generell die Award-Season. Und ich hoffe, dass die Academy diese unfassbare Ungerechtigkeit ausbügelt und für Best Picture nominiert und Ryan Gosling für bester Schauspieler.
Ja, also wenn du eine Social-Media-Kampagne startest, dann backe ich dich, okay?
Ja. Ja, das waren unsere Tops und Flops 2018.
Es war ja auch wie Tops und Flops ein Wechselbad der Gefühle, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Nee, jetzt hast du denn noch vielleicht ganz zum Schluss noch 5 Minuten. Gibt's Filme, auf die du dich jetzt 2019 freust?
Ja, also wie gesagt, Aladdin, ehrlich gesagt.
Echt?
Ja, ich hab jetzt...
Oh Gott, ey, also dass Will Smith der Genie ist, ne?
Ich hab jetzt ein Foto gesehen von ihm und es sieht gar nicht so komisch aus. Also ich weiß nicht,
ich kann es mir aber so richtig vorstellen. Ich kann es mir so richtig vorstellen, wie er es macht.
Klar, Avengers 4.
Ich kann es auch kaum erwarten. Ich bin so gespannt.
Ach, du bist ja.
Was wohl passiert?
Wo? Ach ja, Mensch. Ich glaube, Thanos gewinnt einfach wieder. Das wäre doch mal geil. Das ist Ende. Nein, ich
freue mich. Du machst die andere Hälfte aus.
Ja.
Wie hat so geil Wie hat Thanos das denn gemacht, dass er sich selber. Also, ist das so ein Zufallsgenerator gewesen, oder?
Ja.
Also, ist das die 50-50-Chance, dass er selber auch aufgelöst wird?
Ja, das sind ja
bestimmt. Oder ist er der Bediener quasi davon ausgeschlossen?
Genau. Also,
der aber was ist damit.
Aber steht was außerhalb des Systems. Deswegen ja nicht.
Aber was ist denn mit. Naja, egal, lass uns jetzt hier keinen.
Ja, okay. Ich freue mich auf The Jungle Book. König der Löwen.
Mhm.
Ich finde den Trailer geil. Ich freue mich drauf. Ja. Also, das ist so, dass mir jetzt in den Kopf kommt, aber erzähl Star du mal Wars? Vielleicht. Ja.
Der Hype ist vorbei, Freunde.
Doch, ich freue mich drauf. Also, was erzähle ich hier? Wir werden wahrscheinlich wieder um 12 Uhr da stehen.
Ja, natürlich.
Und gucken.
Klar, aber der Hype ist einfach vorbei.
Ich werde wieder mein Star Wars Shirt anziehen.
Was und du jetzt auch anhast?
Genau das. Vielleicht kaufe ich nochmal ein neues bis dahin.
Ja, das solltest du vielleicht. Obwohl, so siehst du echt aus wie ein richtiger Star Wars Fan.
Ja.
Klischee-Star Wars Fan. So.
Ich lasse meinen Bart noch ein bisschen struppiger werden dann.
Ja.
Okay. Es gibt noch eine ganze Menge, worauf ich mich freue, aber erzähl du doch erstmal.
Ja, ich habe das gar nicht so im Kopf, was 2019 eigentlich so startet. Aber ja, König der Löwen, werde ich mir, also bin ich vorsichtig gehypt. Ansonsten habe ich das gar nicht so im Kopf. Brexit habe ich jetzt Lust drauf, weil ich das gerade gelesen habe.
Ja, freue mich auch ein bisschen.
Ja.
Ja.
Ansonsten werden wir mal schauen, ne? Was uns 2019 erwartet. Wir werden auf jeden Fall das Kino- und Filmjahr 2019 weiter konstruktiv begleiten.
Mhm. Ja? Ich möchte noch eine kurz, habe ich angekündigt am Anfang, und eine Lanze für eine Serie, die schon etwas älter ist, brechen,
ach so.
Aber immer noch aktuell ist. Und ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast. Und zwar habe ich jetzt, oder haben wir zusammen, mein Freund und ich, Preacher angefangen. Den hatte ich schon mal gesehen, so die ersten zwei Folgen, aber da kam das so wöchentlich und das ist immer nichts für mich, wenn ich darauf warten muss, wenn es jetzt nicht Game of Thrones ist oder sowas. Und ich war damals schon begeistert, aber jetzt bin ich es noch viel mehr. Also ich finde, diese Serie ist von vorn bis hinten ultra geil bis jetzt. Also wir sind jetzt so Mitte erste Staffel und ich verstehe nicht, warum das so wenig gehypt wird. Also es ist mit Dominic Cooper, den man woher kennt man den? Aus vielen Filmen. Er spielt manchmal auch nicht so guten Filmen mit. Gerade aktuell war er bei Warcraft der König. Er spielt aber auch bei Mamma Mia den Love Interest von Amanda Seyfried. Er macht das richtig cool. Man hat Ruth Negga, die total das coole, ja, keine Ahnung, tut mir leid für den Anglizismus, aber so Badass Good Girl spielt. Ich finde, er ist visuell geil, die Handlung ist total verrückt cool, die Kämpfe und Schussgefechte machen total Bock, hat mich echt abgeholt. Hast du nicht gesehen?
Habe ich nicht gesehen, nein.
Ja, so laufen unsere Gespräche meistens.
Ja. Gut, Freunde, dann bleibt ja nichts weiter über, als euch einen guten Rutsch und Start ins neue Jahr zu wünschen.
Ja, von das wünsche ich euch auch. Fröhliche Weihnachten.
Bleibt uns, ja, ich glaube, wir strahlen das erst nach Weihnachten aus.
Ach. Ja. Dann hoffe ich, ihr habt frohe Weihnachten
gehabt. Reich beschenkt worden. Vielleicht mit einem Cinebrüder-Abo.
Oh, jau.
Das ist natürlich das Geschenk des
Jahres. Oder einem Euro-Scheck, den ihr den Cinebrüdern schicken könnt.
Das wäre noch besser.
Also, wenn ihr das habt, dann geben wir auch unsere Adressen raus.
Genau. Ansonsten bleibt uns gewogen. 2019 wird groß.
Er wird richtig groß.
Für die Cinebrüder.
Freut euch auf vieles, Sonderausgaben.
Genau, ja. Auf Oscars. Gastauftritte.
Gastauftritte, ja.
Wir werden, genau.
Wir stehen mit Karin Köster in Verbindung.
Genau. wie gesagt, Freunde, macht's gut, ne?
Ja, ich will noch fragen, was machst du heute Abend, Christoph?
Ich gehe jetzt mit deinem Vater noch ein Bier trinken.
Ach, und ich?
Du kannst ja gerne daneben stehen bleiben. Und dann gehen wir noch zum Mexikaner.
Geil.
Kommst du auch mit, oder?
Ja, dann,
Andale, andale.
Andale, andale. Bueno Natal? Nee, was heißt das denn nochmal auf Spanisch?
Puto.
Nein, frohe Weihnachten.
Ach so Feliz Navidad.
Ja, stimmt. Ja, dann, in dem Sinne, wieder schauen. Ach, das sagen wir gar nicht. Ciao.
Tschüss.